Wenn die Halle vom Dach fliegt und nicht andersrum, ist unser heutiger Gast bei Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli Handball-Bundesliga, nicht weit. Zuletzt geschehen in Montenegro, wo er sich mit der italienischen Nationalmannschaft sensationell für die WM qualifiziert hat. Zum ersten Mal seit 27 Jahren. Mit Domenico Ebner, Torwart des SCDAFK Leipzig, sprechen wir heute darüber, welche Begeisterung für den Handball gerade in Italien entsteht und warum das alles nicht selbstverständlich ist, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen er vor 7 Jahren in das Abenteuer Nationalmannschaft gestartet ist. Vielleicht auch, weil er selbst zu dieser Zeit gerade erst auf dem Sprung zum Vollzeitprofi war. Spätstarter oder Durchstarter? Beides trifft auf Domenico Ebner zu, der hier außerdem zum ersten Mal darüber spricht, wie präsent das Thema Mobbing in seiner Schulzeit war und wie der Handball ihm geholfen hat, damit umzugehen. Hier ist Folge 112 von Hand aufs Harz mit Domenico Ebner vom SCDHFK Leipzig. Herzlich willkommen, Domenico. Schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Du strahlst über das ganze Gesicht, das tust du eigentlich immer, aber wie geht's dir gerade?
Ja, hallo Annette. Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Für mich ist das ja auch was ganz Besonderes. Ja, mir geht's gut. Wir haben das letzte Spiel gewonnen, trotzdem ein paar Wehwehchen und deswegen muss man jetzt auch mal gucken, wie dann die nächsten letzten Spiele für mich aussehen. Aber ja, ich freue mich jetzt auf einen tollen Podcast mit dir.
Wehwehchen im Sinne von, dass du jetzt einfach, dass die Belastung einfach so hoch ist, dass der Körper irgendwann sagt, stopp, ich will nicht mehr?
Ja, ich hatte jetzt gerade am Schluss ein paar Probleme, habe auch den Ellenbogen durchgeschlagen und jetzt müssen wir einfach gucken, wie das mit den Ärzten aussieht, jetzt gerade zum Saisonendspurt und auch auf Bezug auf die nächste Saison.
Über Leipzig sprechen wir gleich, viel präsenter, aber glaube ich, bei dir die WM-Qualifikation mit der italienischen Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 27 Jahren. Wie fühlt sich das an für dich? Was macht das mit dir? Wie stolz macht dich das?
Ah, extrem stolz. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich einfach an diese Woche denke, die wir jetzt in Italien hatten, weil irgendwie ist es jetzt der Erfolg von 7, 8 Jahren, wo der neue Verband in Italien probiert hat, den Handball weiter aufzubauen. Und in dieser Woche hat einfach alles gepasst. Also mit einer magischen Nacht, würde ich fast sagen, in Conversano, wo ja, Kinder, die Nationalhymne gesungen haben, geschrien haben, geheult haben, wo ich selbst bei der Nationalhymne noch nie sowas Emotionales ja miterlebt habe. Und dann aber auch mit dem Abschluss in Montenegro, wo wir nicht gedacht hätten, dass wir eigentlich so bestehen können. Und jetzt diese Qualifikation, die dann dasteht, das ist für so ein Land wie Italien, das eigentlich jetzt ja mehr Entwicklungsland war im Handball, eine Riesensensation. Und wir sind da wahnsinnig froh, aber auch irgendwie eine totale Vorfreude auf Januar, endlich mal keine Pause zu haben, sondern genauso wie die anderen Spieler, die international unterwegs sind, einfach spielen zu können. Also das ist ja eine absolute tolle Sache gerade.
Und du bist ein Teil von dieser besonderen Geschichte, die vielleicht sogar historisch ist.
Ja, also historisch auf jeden Fall. Das hat man jetzt schon gemerkt, wie die Medien in Italien auf uns aufmerksam geworden sind. Mhm. Der Weg war jetzt auch kein einfacher in den letzten 7, 8 Jahren, wenn ich bedenke, als ich damals dann eigentlich für die Italiener mich entschieden habe, wie das dann so war, dass ich dorthin kam. Wir sind mit kleinen Bussen irgendwo hingefahren. Wir hatten Medizincheck in alten Ärztebüros, wo man Belastungs-EKG mit einem Stepper nach oben und nach unten gemacht hat, wo man dachte, wo ist man hier gelandet? Aber mittlerweile haben sich die Rahmenbedingungen so professionalisiert und das ist jetzt auf jeden Fall ein Riesenergebnis der letzten Jahre. Also junge Spieler sind nach oben gekommen und ja, ich bin jetzt auch froh, dass gerade ich für diese Nationalmannschaft auch eine große Rolle einnehmen kann.
Nationalmannschaft vertiefen wir nachher gleich natürlich nochmal im zweiten Teil, wenn wir ausführlich über deine Karriere sprechen, gerade auch mit diesen Rahmenbedingungen, finde ich total spannend, diesen Weg mal zu zeichnen. Und du hast gesagt, Kinder haben geweint bei der Nationalhymne. Kinder waren nicht die einzigen, die geweint haben.
Ja, das stimmt.
Wir auch.
Wir auch, ja.
Definitiv. Schon eine Minute vor Abpfiff.
Also ich weiß nicht, was sich da alles gelöst hat in vielen Köpfen von uns. Aber ich glaube, es war einfach die Anstauung der letzten Jahre, weil wir hatten schon gute Spiele. Wir haben gegen Slowenien zu Hause mit einem Tor verloren. Wir haben letztes Jahr die EM-Qualifikation ganz knapp verpasst, haben gegen Polen bis zur 55. Minute geführt, verlieren dann mit 2. Und das wäre eigentlich der Sieg gewesen, der uns dann vielleicht zur EM gebracht hätte in Deutschland. Und jetzt ist es halt wirklich so. Und das war für die ganzen Spieler ja, ein Erlebnis, den man nicht so greifen kann. Also ich glaube, wir haben es immer noch nicht ganz realisiert. Der Verband lädt uns jetzt auch im Sommer nochmal 3 Tage ein, um diese Sache ein bisschen zu feiern. Da freuen wir uns auch drauf. Aber ich glaube, erst wenn es dann Richtung Dezember geht und wir dann bei der WM wirklich einlaufen, dann realisiert man das, was wir eigentlich da wirklich geschafft haben.
Was könnte diese WM-Teilnahme noch toppen? Also
Boah.
im Zusammenhang mit der WM?
Ich
Du hast
glaube,
gesagt, so ein Spiel gegen Deutschland hättest du schon
ja.
ganz gern.
Also für mich persönlich wäre natürlich das Spiel gegen Deutschland ein absolutes Highlight. Die Gruppenauslosung ist ja jetzt am Wochenende. Da schaue ich natürlich ganz gespannt drauf. Aber ich hoffe, dass wir dann eigentlich auch einen Gegner noch bekommen außerhalb Europa, der vielleicht schlagbar ist, um dann vielleicht in die Hauptrunde einzuziehen, um dann noch ein paar mehr Spiele zu haben. Und ja, einfach für eine Handballbegeisterung auch in Italien zu sorgen, weil der italienische Handball fehlt eigentlich noch auf der europäischen Handballlandkarte. Und wenn ich sehe, jetzt bei der Qualifikation gegen die Türken in Italien waren Niagara-Niagara-Schiedsrichter, die waren total happy, auch in Italien jetzt mal ein Spiel pfeifen zu können. Und wenn du danach in der Bundesliga mit denen darüber redest, dann haben sie gesagt, boah, das war wirklich ein schöner Trip auch für uns Schiedsrichter. Und das ist ja etwas, wo wir eigentlich mit Italien ja dieses deutsche Vita-Feeling ja auch noch mal ein bisschen mehr nach Europa bringen wollen. Ich sage das manchmal schon öfter. Es wird ja manchmal, oder ich werde sehr viel mit Aperol Spritz in Verbindung gebracht.
Ja, kommen wir noch zu.
aber es ist ja dann schon so, dass einfach dort alles auch ein bisschen lockerer ist als jetzt vielleicht in Deutschland.
Das wollte ich gerade fragen, was macht denn die italienische Fankultur aus? Worauf dürfen wir uns da freuen im Januar?
Boah, also das ist nochmal eine ganz andere phänetische Fankultur. Jetzt beim letzten Spiel, da wird in der letzten Minute, nachdem der Sieg klar gewesen ist, die Nationalhymne angesungen. Das ist dann nochmal ein Gefühl auf dem Spielfeld, wo du denkst, was geht denn hier jetzt gerade ab? Am Schluss wurde dann auch noch Pyrotechnik nach dem Spiel gezündet. Das ist man ja in Deutschland auch nicht gewohnt, aber es zeigt einfach, wie die Leute diesen Handball leben, auch gerade im Süden. Wir haben dort die Woche trainiert und es waren in jedem Training waren 100 Leute da und haben uns zugeguckt, wie wir trainieren. Ich habe gesagt, was machen die Leute hier? Weil die im Süden halt wirklich Zeit haben und dann eben auch wissen wollen, was die Nationalmannschaft hier macht. Und für uns war das dann wirklich ein bisschen suspekt.
Nationalmannschaft, machen wir später nochmal auf das Thema. Lass uns aktuell auf Leipzig schauen. Ihr habt ein echt hartes Restprogramm. Magdeburg, den THW Kiel und die Löwen. Dazu vielleicht nochmal, weil du gerade gesagt hast, Auslosung am Wochenende, der Podcast, wir nehmen mit einer Woche Vorlauf auf. Das heißt, der Podcast erscheint nächste Woche, da ist die WM-Quali dann schon fix. Und genauso ist es eigentlich mit euren Spielen. Also ihr spielt gegen Magdeburg zwischen dem heutigen Tag und der Veröffentlichung nächste Woche. Und die Folge geht raus am Tag des Spiels gegen den THW Kiel, also am
Okay.
29.05. Insofern können wir jetzt gar nicht so sehr im Detail großartig über diese Spiele reden, aber dieses harte Restprogramm an sich. Es merken ja alle, die an dieser Saison beteiligt sind, dass so zum Ende wirklich, ne, man kämpft so mit den letzten Kraftreserven und fiebert eigentlich irgendwie auch nur noch der Pause entgegen. Und dann hast du drei so eine Brocken zum Abschluss. Ist das eher so, pff, das jetzt auch noch, oder ist es eher so, geil, besser kann die Saison eigentlich nicht enden?
Ja, ich glaube eher, man freut sich jetzt hier in Leipzig drauf, einfach weil wir jetzt auch gerade in der Rückrunde wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Und wir haben uns Selbstvertrauen erarbeitet und jetzt kann man einfach locker in diese Spiele reingehen. Wir sind jetzt auf Platz 8. Wir können natürlich noch auf Platz 9 oder vielleicht sogar 10 abrutschen, aber das sind jetzt Spiele, wo wir eigentlich nichts zu verlieren haben und eigentlich die Saison eher noch mal ein bisschen krönen können. Und das ist, glaube ich, jetzt für uns Spieler eigentlich sind es einfachere Spiele. Und wir schauen einfach, was in diesen Spielen geht. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es 3 Siege sind. Aber wenn es dann auch nur ein Sieg ist, können wir trotzdem, glaube ich, auf eine sehr, sehr positive Rückrunde gucken.
Du hast das angesprochen, ihr habt euch gefunden, kann man, glaube ich, sagen. Ihr habt euch stabilisiert. Ihr hattet diesen Rekordheimsieg gegen Hamburg, 8 Siege aus den letzten 11 Spielen, Platz 8, hast du eben gerade selber gesagt. Da sah es zwischenzeitlich mal ganz anders aus. Was ist denn da passiert in der Zwischenzeit? Hat es einmal ordentlich geknallt? Seid ihr einmal zusammen als Truppe irgendwie zusammen rausgegangen und habt mal nicht über Handball geredet? Oder war es tatsächlich so ein Entwicklungsprozess, wo man gemerkt hat, okay, jeden Tag kommt irgendwie so ein Puzzlestück mehr dazu?
Ja, ich glaube, gerade Anfang der Saison hatten wir ein bisschen Pech, weil wir viele Top-Teams zu Beginn der Runde hatten, wo wir nicht gut in die Saison reingestartet sind. Dann hatten wir uns eigentlich so weit gefunden, hatten allerdings dann auch ein bisschen Verletzungspech. Dann stehen wir eigentlich Anfang Dezember mit einem ausgeglichenen Punktekonto da. Aber der Dezember ist durch die vielen Spiele relativ hart gewesen für uns, weil dann eben auch noch ein, zwei Verletzte dazugekommen sind. Und dann gehst du aus den letzten vier Spielen mit vier Niederlagen raus. Und da war dann natürlich schon auch eine kleine Schockstarre, würde ich fast sagen. Man hat auch viel hinterfragt, viel geredet. Und ja, von außen wurde natürlich auch viel an uns herangetreten. Kämpfen wir jetzt um den Abstieg? Und trotzdem eine Sache, die uns vielleicht zum Vorteil kam, war, dass wir die längste Rückrundenvorbereitung hatten aller Bundesliga-Teams, dass wir uns dann nochmal besser auf uns selber einstellen konnten. Runa hat auch das Team ein bisschen verschlankt, gerade was die Spielanteile angeht. Und somit haben wir jetzt eine Stammformation, die sich sehr oder die das sich viel, viel besser gefunden hat. Und das war jetzt, glaube ich, in der Rückrunde das Entscheidende, dass wir enger zusammengerückt sind und dann aber auch jeder wusste, was seine Rolle in der Mannschaft ist, um jetzt eben genau diese Spiele zu ziehen. Und dass wir dann aber nach der Rückrunde, nach der Niederlage in Gummersbach mit einem Tor, wo auch auf unsere Seite hätte ausschlagen können, dann mit vier Siegen, glaube ich, in Folge durchstarten und eigentlich uns direkt aus dem Abstiegskampf wieder entfernen, war natürlich auch für das Umfeld hier in Leipzig extrem wichtig.
Ja, und für euch als Team, glaube ich, einfach zu spüren, okay, wir können es.
Ja.
Gibt keinen Grund zu zweifeln.
Ja.
So, es war halt mal eine schlechte Phase, aber wird auch wieder gut, wenn man an sich glaubt und weiterarbeitet.
Genau, ich glaube, man hat ja trotzdem eine gewisse Qualität hier auch in der Mannschaft. Man sieht ja hier auch mit Luka Witzke, der führt auch teilweise die deutsche Nationalmannschaft. Moritz Preuß, der die letzten Jahre viel Verletzungspech hatte, der jetzt fast eine Runde bis auf seine Armverletzung durchgespielt hat. Simon Ernst, der auch eine Riesenqualität hat, auf Rückraum rechts immer sehr, sehr gut besetzt mit Vigo und mit Franz. Und ja, Rückraum links Matej Klima, muss ich auch nicht drüber reden. Ich glaube, auch eine der Überraschungen der letzten zwei Jahre. Von dem her ist es auch so, dass wir da schon Qualität haben, aber die Bundesliga-Konkurrenz ist halt einfach auch extrem hoch. Und wenn du in der Bundesliga nicht auf 100% bist in den Spielen, dann verlierst du diese Spiele. Und das muss jedem bewusst sein.
Bist du auch eine Überraschung der letzten zwei Jahre?
Gute Frage. Ich würde das immer gerne andere bewerten lassen. Deswegen, ich freue mich, dass ich gerade auf meine Quoten komme und dass ich auch hier ja den Handball oder eine Handballbegeisterung auslösen kann mit den Fans zusammen. Aber ich hoffe, ich bin einfach eigentlich noch nicht am Schluss meiner Entwicklung. Also ich sehe immer noch Entwicklungspotenzial bei einigen Themen. Und deswegen möchte ich einfach meinen Weg weitergehen und bin mir aber auch in den letzten zwei, drei Jahren dann trotzdem treu geblieben. Und deswegen war auch, glaube ich, der Wechsel von Hannover nach Leipzig für mich persönlich nochmal extrem wichtig, um nochmal einen Schritt weiterzumachen.
Ich würde vorschlagen, wir überlassen die Bewertung unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn wir im zweiten Teil deinen Weg skizziert haben, kann man sich, glaube ich, selber ein Bild von deiner, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckenden Entwicklung machen. Du bist zum DKB-Spieler des Monats März gewählt worden. Was bedeuten dir solche Einzelauszeichnungen? Ich weiß, als Mannschaftssportler stellt man immer den Erfolg aller anderen über den eigenen. Und trotzdem ist es ja eine Wertschätzung für die individuelle Leistung.
Ja, total. Das ist eine wahnsinnig tolle Auszeichnung für einen Einzelsportler. Gerade für uns als Torhüter, weil wir ja doch ein bisschen ein Einzelkämpfer in einer Mannschaftssportart sind. Nichtsdestotrotz, für mich war es natürlich auch keine einfache Zeit, weil wir dann da unten drin gesessen sind. Viele haben mich ja dann auch gefragt, wieso wechselst du von Hannover nach Leipzig? Tabellarisch ist es ein Schritt vielleicht dann sogar zurück, wobei ich das nie so gesehen habe, sondern eher für mich ein Riesenschritt nach vorne. Und dann stehst du da. Und dann war ich aber selbst auch noch unzufrieden mit meiner Leistung. Da war ich sehr, sehr froh, dass ich nach der Rückrunde auch sehr, sehr gut reingestartet bin, dann mit der Krönung eben des DKB-Spieler des Monats und trotzdem kann ich diese Auszeichnung einfach weitergeben an die Mannschaft und auch gerade an meinen Torwarttrainer, an das Umfeld hier, weil ich habe schon gemerkt, dass ich hier sehr, sehr gut ankomme und die Fans mir auch eine gewisse Wertschätzung zurückgeben, was mir natürlich als Handballtorhüter nochmal mehr Emotionen freisetzt, mehr Freude am Handball gibt. Und das probiere ich halt dann auch ein bisschen auszuleben. Und dass es dann so gut geklappt hat, freut mich natürlich.
Seit Januar diesen Jahres hast du noch eine weitere Aufgabe im Handball. Du bist Mitglied der HPI Taskforce. Was machst du da genau? Was sind da deine Aufgaben?
Ja, ich bin ja da reingerutscht über die DKB direkt und im Endeffekt geht es ja darum, ein Bewertungstool für die Handballspieler zu finden, damit man Leistungen im Handball ungefähr an einem Wert gleichermaßen auf einen Nenner bringen kann. Und man hat jetzt schon 3 Jahre, glaube ich, an diesem HPI gearbeitet. Und da gibt es immer aber noch Themen, die nicht ganz klar sind. Es ist natürlich auch schwierig, einen Wert zu finden, der für Zuschauer, aber auch für Experten greifbar ist. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann anfangen mit über KI irgendwelche Bewegungsmuster auszuwerten, da Pluspunkte oder Minuspunkte zu versehen, ist es schwierig, diese Bewertung aufzudröseln. Aber auch gerade diesen Wert eines Spielers, der in entscheidenden Momenten die Verantwortung übernimmt, in einen Wert überzugreifen, ist eine super schwierige Sache. Und da freue ich mich, dass ich jetzt da dran oder da drin bin, da auch meine Erfahrung mit oder meine Meinung mit einfließen lassen kann. Aber es ist auch keine einfache Aufgabe und deswegen freue ich mich, dass wir da hoffentlich auch nächstes Jahr wieder einen Schritt weiterkommen. Aber es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis der auf eine Perfektion stößt.
Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen und damit diesen ersten Teil abschließen zu diesem Restprogramm für Leipzig. 3 Spiele sind es noch. Du hast eingangs gesagt, weiß aktuell noch nicht so richtig, wie es mit deinem Ellbogen weitergeht. Gibt also keine Prognose, ob du in dieser Saison nochmal spielen wirst oder...
Genau, wir sind jetzt da gerade im Gespräch mit den Ärzten, einfach auch auf Rücksichtnahme auf die nächste Saison. Deswegen schauen wir jetzt, wie es aussieht. Das wird sich dann in den nächsten Tagen entscheiden.
Okay, dann so viel zum aktuellen Stand bei Domenico Ebner und dann machen wir eine ganz kurze Pause und gehen gleich rein in den zweiten Teil und schauen uns mal an, wie du zum Handball gekommen bist und wie sich das alles bis hierher nach Leipzig entwickelt hat.
Es folgt eine kurze Werbung. Heute haben wir ein besonders spannendes Thema für euch. Wasserstoff. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das mit unserem Lieblingssport zu tun hat. Gemeinsam mit unserem offiziellen HBL-Nachhaltigkeitspartner Danfoss möchten wir euch zeigen, wie Wasserstoff und Handball zusammenpassen und was wir alle für eine nachhaltige Zukunft tun können. Grüner Wasserstoff gilt als eine Art Patentlösung für die Energiezukunft. Aber wie kann diese vielversprechende Ressource wirklich genutzt werden? Hier kommt Danfoss ins Spiel. Danfoss ist weltweit führend in der Technologieentwicklung und hat bewährte und zuverlässige Produkte entwickelt, die Potenziale des grünen Wasserstoffs voll ausschöpfen. Denn genauso wie im Handball kommt es auch bei der Wasserstoffproduktion auf das perfekte Zusammenspiel aller Beteiligten an. Als grün wird Wasserstoff übrigens bezeichnet, wenn er mit erneuerbarer Energie wie Wind oder Sonnenkraft hergestellt wird. Danfoss bietet dafür eine Vielzahl von Lösungen. Frequenzumrichter von Danfoss steuern zum Beispiel die Geschwindigkeit von Motoren und Pumpen, optimieren den Energieverbrauch und erhöhen die Systemeffizienz. Denkt dabei an einen Trainer, der seine Spieler perfekt aufeinander einspielt. Ähnlich wie eure Mannschaft auf dem Spielfeld effizient spielen und Ressourcen klug einsetzen muss, geht es beim Thema Energie auch um Effizienz. Danfoss arbeitet daran, überschüssige Wärme, die bei der Produktion von Wasserstoff entsteht, zu nutzen und die Umwelt zu entlasten. Die Produkte des Unternehmens sorgen dafür, dass der Produktionsprozess sicher und effizient gestaltet wird. Softwarelösungen zur Systemautomatisierung steigern die Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Prozesses. Und genauso wie wir im Sport immer nach Wegen suchen, uns zu verbessern und unsere Leistungen zu steigern, suchen auch Unternehmen wie Danfoss ständig nach neuen Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu maximieren und den CO2-Ausstoß zu minimieren. Denn das ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft. Wer es ganz genau wissen möchte, findet im neuen Whitepaper von Danfoss unter dem Link in unseren Shownotes alle wichtigen Informationen zum Thema grüner Wasserstoff. Gemeinsam können wir viel erreichen, auf dem Spielfeld und in Sachen Nachhaltigkeit.
Domenico, wir sprechen über deinen Weg zum Handball, über deinen Weg in die Ligue Vimoli Handball-Bundesliga, aber natürlich auch über deinen Weg als Mensch. Deine Mama ist Italienerin, dein Vater ist Deutscher. Du hast beide Staatsbürgerschaften, das allerdings nicht von Anfang an. Das hat dann wieder was mit dem Handball zu tun, da kommen wir später dazu. Wie muss ich mir euer Leben zu Hause vorstellen? Ist es tatsächlich so, wie man sich's vorstellt, die emotionale, aufsprudelnde Italienerin und der ruhige Deutsche als Gegenpol dazu? Oder ist das ein totales Klischee, was ich gerade aufmache?
Das ist ein totales Klischee.
Sehr also, gut. Haben wir das schon mal aufgeklärt?
Ja, ich würde meine Mutter mittlerweile sogar sehr deutsch einschätzen, überhaupt in ihrer Familie. Und mein Vater war, ja, hat einen kleinen Bauernhof, hat auch einen Traktor zu Hause stehen, deswegen war immer viel geboten eigentlich in der Jugendzeit. Aber ja, wie soll ich sagen, das Leben war eigentlich immer sehr, sehr angenehm mit meinen Eltern und meine Oma war dann auch nebendran und wir hatten auch ein bisschen größeren Hof, deswegen war das dann immer recht schön.
Leben auf dem Land ist immer toll, da bin ich auch ein großer Fan von.
Das stimmt.
Du bist gerade 30 geworden. Wie schaust du zurück auf diese ersten 30 Lebensjahre?
Boah, es war ein langer, langer Weg, aber man hat an seinen Träumen festgehalten. Ich lebe aktuell, glaube ich, eines der privilegiertesten Leben, die ich mir vorstellen hätte können. Auch durch meine Erfahrungen eben, dass ich gearbeitet habe. Trotzdem, dieses Handball ist ein Thema, was mich mein Leben lang begleitet hat und mich begeistert hat. Und das ist etwas, ja, was, glaube ich, die größte Konstante ist in meinem Leben aktuell. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, ich schaue auf sehr, sehr tolle 30 Jahre zurück und ich bin auch froh, dass ich bin, wie ich bin, weil ja, die Erfahrung, die man eben über diese 30 Jahre gesammelt hat, das ging ja natürlich auch mit Höhen und Tiefen, ist nicht immer ganz einfach, aber trotzdem schaue ich da mittlerweile sehr, sehr positiv zurück.
Du hast gesagt, der Handball begleitet dein Leben, aber du wolltest ja eigentlich Fußballer werden.
Ja, ursprünglich war es so, dass ich eben beim Fußball angefangen habe, habe dort auch ein Probetraining gemacht, aber es war, ja, es hat geregnet, es war matschig, es klingt immer wieder ein bisschen dubios, aber mir hat das einfach nicht gefallen und dann bin ich eigentlich wieder vom Fußball weggeblieben und mein Cousin hat mich dann mit zum Handball genommen. Hat dann wirklich mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, früher eher im Rückraum unterwegs und dann später eben im Tor.
Hallensport hat auf so vielen Ebenen so viel mehr Berechtigung als Outdoor-Sport. Das kann man an der Stelle ganz klar so sagen. Du hast gesagt, dein Cousin hat dich mit zum Handball genommen. Lass uns kurz nochmal den Step zurück zum Fußball machen, weil du bist von klein auf mit einem Fußballer sehr, sehr gut befreundet, mit Matthias Ginter nämlich. Ihr habt zusammen Kommunion gefeiert. Heißt das auch, dass du automatisch SC Freiburg-Fan bist?
Ja, ich glaube, wenn man in dieser Region aufwächst, muss man SC Freiburg-Fan sein. Sie vermitteln viele Werte, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind im Profisport, bodenständig, die machen auch ihren Mund nicht immer zu groß auf, sind sehr bedacht auf ihre Entscheidungen, haben tolles Scouting und die profitieren gerade von ihrer Arbeit der letzten Jahre und das ist, glaube ich, etwas, da können wir uns sicherlich auch im Handball ein Beispiel nehmen am SC Freiburg, weil der eben diese Werte vermittelt, die, glaube ich, auch in unserer Sportart sehr, sehr wichtig sind.
Dein Cousin hatte ich mir zum Handball genommen und so wie du Handball gespielt hast, es war eigentlich so, wie ich Handball gespielt habe als Kind und als Jugendliche und wie viele andere, nämlich ohne jeglichen Leistungsgedanken eigentlich. Du hast einfach Handball gespielt, ohne dass irgendwelche Leistungsstützpunkte oder Jugendnachwuchstrainer auf dich aufmerksam geworden sind.
Also nicht ganz. Also okay. Ich bin schon in die Bezirksauswahl Freiburg dann gekommen, habe auch in der südbadischen Auswahl gespielt. Später dann.
Aber erst später dann.
Erst später dann, genau. Trotzdem, für mich war es dann trotzdem so, wir waren dann unter den Top 3, glaube ich, in der E- und D-Jugend. Und wir haben nur ein- oder zweimal trainiert. Und das war eine Riesensache für mich, weil ich dann gesagt habe, ich möchte mehr trainieren. Ich möchte ein bisschen noch besser werden. Und bin dann eigentlich schon in der D-Jugend mit Jan Puppel, einem Freund aus meiner Heimat, eben zur SG Waldkirch-Denzlingen gewechselt, wo dann die Familie Strübin uns übernommen hat. Und die Familie Strübin ist ja hier auch in Leipzig kein Unbekannter. Sven Strübin war der Bruder meines damaligen Trainers und dem sein Vater hat mich in der D-Jugend trainiert. Dem sein Bruder Sebastian Slomo Strübin hat mich dann später in der D-Jugend bis zur B-Jugend trainiert. Und das war ein Trainer, der mich auch extrem weit gebracht hat, gerade was so Werte angeht, Pünktlichkeit, Respekt. Das sind Themen, wenn du die frühzeitig eingeflößt bekommst in der Jugend, profitierst du davon dein Leben lang, auch mal zu sagen, hey, es war mein Fehler und selbstkritisch mit sich selbst umzugehen, anstatt hinzustehen und zu sagen, hey, die anderen sind alle schuld. Das war etwas, wo ich früher in der D-Jugend bis B-Jugend sehr, sehr viel in Waldkirch-Denzlingen gelernt habe. Es war auch wirklich eine tolle Zeit.
Ja, Eigenverantwortung ist so ein Riesenthema. Ja. Also auch die Eigenverantwortung wirklich zu sagen, okay, das ist meiner, das habe ich verbockt.
Es gab damals eine verrückte Regel, jeder, der eine Minute zu spät zum Treffpunkt kam, und wir waren ja auf unsere Eltern angewiesen, der fängt auch diese Minuten, die er zu spät kommt, später auf dem Spielfeld an. Und meine Eltern hatten immer eine halbe Stunde Fahrt bis zur Halle Und ich bin teilweise zu Hause durchgedreht, wenn meine Mutter nicht pünktlich im Auto war, weil ich natürlich von Anfang an spielen wollte. Aber so kriegst du das dann auch hin, dass du später vielleicht zu Terminen immer pünktlich erscheinst, mhm. niemals zu spät aufkommst und auch mhm. dir diesen Respekt auch in der Mannschaft dann eben erfüllst. Mhm. Das sind so Themen, die mir immer noch im Kopf bleiben und ja.
Du hast auf Rückraum links und auf Mitte begonnen, hast du vorhin schon erzählt, weil du eben auch entsprechend groß warst für dein Alter. Wie bist du denn dann ins Tor gekommen?
Es war dann so, dass ich eigentlich in einer Aktion bei einem Turnier zu hart in den Zweikampf gegangen bin, eine rote Karte bekommen habe und wir hatten keinen Torhüter dabei. Und dann haben wir uns eigentlich durchgewechselt und der Trainer meinte, ich soll danach ins Tor. Hab das dann ganz gut gemacht, sind dann auch Turniersieger geworden und ja, ich bin dann irgendwie dabei geblieben. Es war dann auch so, dass ich das nicht schlecht gemacht habe und dann irgendwie auch der Erfolg kam und ich dann gemerkt habe, okay, dann ist es doch das, was ich hier mache. Es ist aber dann, ja, wie soll ich sagen, wenn man jetzt zurückdenkt und in die E-Jugend oder D-Jugend denkt, dann denkt man so, boah, das war ja kleine Pimps, wo du dir da solche Gedanken gemacht hast. Aber wie gesagt, das war echt, wenn man so zurückguckt, trotzdem eine sehr, sehr tolle Zeit.
Wie alt warst du da, als du diesen Positionswechsel vollzogen hast?
Ich glaube, es waren 7 oder 8 Jahre.
Okay, also doch schon relativ,
relativ jung.
Früh und relativ früh dann auch die Grundlagen fürs Torwartspiel gelegt.
Genau.
Du hast dann später mit, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig vorlese bzw. ausspreche, Köndringen-Thieningen?
Genau, es gab noch einen Zwischenschritt. Von Waldkirch-Denzlingen ging es dann noch zum TuS Schutterwald. Mhm. Wo Martin Heuberger ja immer noch seine Finger im Spiel hat und es war dann so, dass wir dort die Baden-Württemberg-Oberliga, die höchste Liga damals in der B-Jugend spielen konnten, wo Jürgen Zapf mich damals trainiert hat. Das war für mich dann erstmalig so, oh okay, ich kann auf dem höchsten Niveau mit den anderen großen deutschen Mannschaften, wo Leute auch im DHB schon sind, in den Juniorennationalmannschaften mithalten und wir wurden damals glaube ich Platz 5, das war ein tolles Ergebnis für uns aus der Region, wo ja früher ja sehr viel Handball gelebt worden ist mit Willstedt, Hofweier, Schutterwald, wo ja auch eine gewisse Bundesliga-Tradition da war. Aber ja, nach einem Jahr ging es dann zurück, weil die SG Köndringen-Thieningen war im Endeffekt mein Ansprechpartner. Die kommen aus dem Raum Freiburg, die wollten da das Projekt wieder aufbauen und sind halt auch in der Region der höchste spielende Club, eben mit der 3. Liga. Und für mich war es immer klar, irgendwann mal dort zu spielen, weil da sind ja wirklich große Namen, also große Namen jetzt nicht deutschlandweit, aber in der Region haben dort gespielt, die einfach auch für mich dann Vorbilder waren. Und ich habe dann auch schon ab der B-Jugend mittrainiert, was für mich ja enorm war, einfach im Herrenbereich schon so früh so eine Erfahrung mitzumachen. Ja.
Ihr habt dann A-Jugend-Bundesliga gespielt, später dann auch 3. Liga. Also genau. Der Traum, den du immer hattest, den hast du dir erfüllt. Was ich raushöre aus deinen Worten und Erzählungen aus dieser Zeit ist, dass es vor allem wichtig war, so genommen werden zu werden, wie man ist und Wertschätzung zu kriegen für das, was man ist. War das ein besonderes Thema bei dir, das im Handball zu finden?
Total. Also ja, es gibt ein Thema, das hatte ich bisher noch nicht öffentlich irgendwie angesprochen, das war dieses Mobbing-Thema. Früher gerade in der Realschule in der 6. oder 5. bis zur 9. Klasse war es so, dass einfach bei mir in der Klasse auch viel dieses Thema Mobbing aktiv war. Mhm. Da ging es nicht nur um Worte, sondern auch teilweise über Schläge. Mhm. Und wenn dir dann irgendwann mal ein Mitspieler ins Gesicht sagt, so ich hätte dich auch anders schlagen können, dass du im Krankenhaus landest. Das hat früher extrem Einfluss auf mich gehabt und man wollte eigentlich damals auch nicht wirklich viel in die Schule gehen, weil man einerseits ein bisschen Angst hatte, aber auch keine Lust hatte, wirklich zu lernen. Es war auch keine einfache Zeit und man ist dann im Endeffekt nach Hause gegangen, ist dann an den Computer gegangen, hat ein bisschen gezockt. Mhm. Und das Einzige, was mich eigentlich da wieder rausgebracht hat, war ins Handballtraining zu gehen. Und viele Leute verstehen das oft nicht, wieso ich so eine Verbindung habe zum Handball oder diesen Handball auch so vielleicht lebe. Aber das ist etwas, wo der Handball mir diese Anerkennung, diese Wertschätzung, diesen Teamgeist immer wieder gegeben hat. Da war ich in meinem Element. Und rückblickend muss ich sagen, war das immer das, wo ich nicht wüsste, wie ich ohne den Handball jetzt heute geendet hätte, ob ich dann jetzt irgendwie ein Zocker wäre, der einfach zu Hause mit seiner Chipstüte klischeetechnisch irgendwie zu Hause sitzt und
120 Kilo
zockt.
Mehr auf den Rippen.
Genau. Und das war, glaube ich, so das größte Learning damals. Mhm. Dieses Thema ist aber trotzdem mittlerweile so, deswegen mein Alter mit 30, mittlerweile kann ich darüber lachen oder auch drüber reden, weil ich habe das aufgearbeitet mit meiner Mentaltrainerin. Und es ist trotzdem so, dass gerade in Schulen das Thema, glaube ich, immer noch sehr, sehr präsent ist. Ich kann da auch Leuten, die immer noch da drin sitzen, nur den Tipp geben, holt euch Hilfe. Und Leute, die zuschauen, schaut nicht einfach nur zu. Jeder Mensch, glaube ich, auf dieser Welt hat es verdient, großen Respekt gegenüber anderen Menschen zu ernten, weil wir sind hier ja immer noch so ein bisschen Gast auf dieser Welt. Es gibt auch noch andere Lebewesen hier drauf und wir sollten einfach mit uns sehr respektvoll umgehen. Das haben wir Menschen auf jeden Fall verdient und man sieht dann einfach auch, wenn man Respekt dem anderen gegenüber zollt, was für einen Respekt man zurückbekommt. Und das ist eigentlich nur so eine Message, die ich gerne nach außen auf jeden Fall mittragen würde.
Und ich glaube, für den, der in der Situation steckt, gemobbt zu werden, ist so dieser Perspektivwechsel ganz, ganz wichtig. Also das, was hier passiert, hat eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern mit den anderen. Also das Problem liegt nicht bei mir, sondern das Problem liegt bei den anderen.
Total. Es ist aber dann auch so, das kann ich bei mir sagen, ich war vielleicht ein bisschen mehr sensibel, habe auch mir sehr viel zu Herzen genommen, war aber auch vielleicht nicht wie die anderen einfach im Fußball aktiv, sondern bin mit meiner Handballjacke sogar in die Schule gekommen und war einfach nur ich selber. Aber es hat dann halt einfach auch ein bisschen gebraucht, um mich persönlich auch nochmal weiterzuentwickeln, um ein gewisses Selbstbewusstsein aufzubauen. Also mit dem heutigen Stand würde ich ganz anders damals reagieren und würde damit ganz anders umgehen. Aber man hat natürlich damals schon geträumt, irgendwie mal Bundesliga zu spielen. Aber die Leute haben das ja einen wirklich ausgeredet und haben gesagt, du wirst das niemals schaffen. Manchmal denke ich, ich würde jetzt gerne ein Klassentreffen haben, wo ich da hinkomme und zeige, was für... Oder wo ich gerade stehe, was ich jetzt mache und was die anderen denn jetzt gerade machen. Das wäre auf jeden Fall so ein Thema, wo ich sehr, sehr spannend finde.
Ich kann ganz viel von dem, was du gerade erzählst, total nachvollziehen. Also bei mir war es ähnlich, auch dieses, ne, die Handballhalle, der Verein als Zufluchtsort, als zweite Familie, wo du wertgeschätzt wirst für das, was du tust. Und eben auch so dieses, wenn du dann den Mut hast, deinen Traum zu äußern, wie viele Menschen dir eigentlich ins Gesicht gucken und sagen, schaffst du doch eh nie.
Ja.
So, und bei mir hat das zu einer zusätzlichen Motivation geführt. Also ich bin dann irgendwann in so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität reingekommen und habe gesagt, so jetzt zeige ich es euch allen. War das bei dir ähnlich?
Ja, das war ähnlich, absolut. Es ist ja dann wirklich so, dass du ja gegen diese ganzen Sachen ankämpfst. Und es war dann auch teilweise so, dass es sogar aus der Familie kam. Also später, als ich dann ja dritte Liga gespielt habe, hat mein aktueller Berater Markus Becker und Sandro Czatak bei mir angerufen, die mich gesehen haben und mich für interessant gefunden haben. Und selbst mein Vater hat gesagt, für was brauchst du einen Berater? Wieso willst du mit dem zusammenarbeiten? Du spielst ja dritte Liga, zweite Liga, das wirst du niemals schaffen, so nach dem Motto. Und ich habe mich damals trotzdem mit meinem Onkel hingesetzt und bin da zu diesem Treffen gefahren, weil ich wissen wollte, was die in mir sehen. Und da muss ich immer wieder sagen, es gibt trotzdem Menschen, egal wo sie sind, die trotzdem an dich glauben. Und da muss ich immer wieder sagen, wenn ich jetzt auch mit meinem Berater mich zusammensetze und der mir eigentlich rückblickend so erzählt, wie sie mich damals gesehen haben und jetzt, wo ich stehe, das ist eine tolle, tolle Geschichte. Und da bin ich immer noch froh und sehr, sehr dankbar, dass er immer an mich geglaubt hat.
Mein Vater hat damals ähnlich reagiert, was mir total geholfen hat, das zu verstehen, ist auch da wieder Perspektivwechsel. Er wollte mich nur schützen. Also ne, er hat es mir nicht zugetraut, sondern er wollte mich schützen vor einem echt schwierigen Weg.
Ja.
So. Und vielleicht war es bei deinem Papa ja ähnlich.
Ja, wie soll ich sagen, früher war halt auch die Sache, dass man klar seinen Beruf gelernt hat.
Genau.
Dann jeden Tag arbeiten gegangen ist. Und den Weg bin ich ja auch eingeschlagen und da muss ich ja auch sagen, ich hatte ja auch keinen schlechten Beruf. Also ich war in der Handwerkskammer, habe ich meine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht in der IT.
Für Systemintegration.
Genau, richtig. hatte da auch super Kontakt, hatte nie Probleme mit meinem Chef, konnten mich trotzdem aber leider nicht übernehmen, weil sie einfach keine freie Stelle hatten. Hatte dann ein eigenes Pilotenprojekt im Landratsamt in der IT und hatte nach einem halben Jahr einen unkündbaren Job im kurz vorm gehobenen Dienst. Und mein Vater hat damals gesagt, du wärst bescheuert, wenn du diesen Job aufgibst. Das ist das Sicherste, was du jemals machen könntest. Und ich stand dann wirklich da und habe gesagt, wenn ich es jetzt aber nicht mache, dann werde ich diese Chance nie wiederbekommen. Und man muss auch dann wieder rückblickend sagen, Der Schritt gerade von Tening nach Bietigheim war dann auch so, dass ich im ersten Jahr in Bietigheim die klare Nummer zwei war, nicht viel Geld verdient habe und das Landratsamt mir aufgrund meiner Arbeit im ersten Jahr es mir ermöglicht hatte, mit Homeoffice weiterzuarbeiten auf 50%, um eben überhaupt dieses Profitum zu testen, zu probieren. Aber ich habe jederzeit immer noch diese Fuß in der Tür beim Amt. Und das war dann, glaube ich, auch für meinen Vater eine ideale Konstellation. Mhm. Und ich kriege immer noch, also jährlich, wenn ich dort mal vorbeischaue, ein Jobangebot, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte. Also ich weiß zwar nicht, ob ich jemals wieder in diesen klassischen Job zurück möchte, aber es ist trotzdem auch eine gewisse Wertschätzung, die man da wieder zurückbekommt.
Absolut, absolut. Das ist, wenn man geht und vermisst wird, hat man viel richtig gemacht.
Ja.
Ja. Jetzt hast du Bietigheim schon angesprochen. Wir sind im Jahr 2016, also quasi deine erste, gut, dritte Liga ist ja auch so Halbprofi, würde ich sagen. Ja. So, gerade so dieses Zwischending. Aber eben deine erste Profistation mit 22 Jahren. Du hast selbst mal über dich gesagt, du bist ein Spätstarter, was das betrifft. Deswegen vorhin eingangs die Frage mit Überraschung. Bist auch du eine Überraschung der letzten Jahre als Spätstarter?
Ja.
Ja, eigentlich schon, oder?
Absolut. Wenn man, glaube ich, dann erst mit 24 so richtig in die zweite Liga reinkommt, ist man schon relativ spät für einen jungen Spieler. Also ich habe da immer die Blicke vor Augen. Ich bin, glaube ich, mit 21 Jahren in der SAP Arena, spiele dritte Liga und da spielt Janik Kohlbacher, der sogar ein Jahr jünger ist, den ich ja noch bei der DRB-Sichtung gesehen habe. Mhm. Und der spielt jetzt da Bundesliga bei Rhein-Neckar-Löwen und du sitzt da oben und denkst, wow, krass, wo ist sein Weg hingegangen, wo ist mein Weg hingegangen? Und das fand ich extrem spannend. Trotzdem rückblickend bin ich froh, dass ich eigentlich in einem kleinen Club aufgewachsen bin, weil ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass viele Spieler und Spielerinnen, wie auch meine Freundin, teilweise durch ihre Internatszeit ein bisschen ausgelaugt und nicht mehr diesen Drang verspüren, Handball wirklich zu spielen, wenn es dann ins Profitum ging.
Weil es zu schnell professionell wurde durch diese Internatsstrukturen und du eben eher das Kind warst, was zum Handballtraining in die Dorfhalle gefahren ist?
Genau, richtig. Das glaube ich so, weil die leben ja diese professionellen Strukturen schon 10 Jahre früher als ich jetzt zum Beispiel. Und wenn du das dann diesen, ich sage jetzt mal, professionellen Sport 20 Jahre ausübst oder ich erst eben mit 24 rein startest, dann ist es schon eine Sache, die ein großer Unterschied ist. Und da verstehe ich auch viele Leute, die dann auch frühzeitig aufgehört haben oder sich dann im Job umorientiert haben. Aber ja, da bin ich sehr, sehr happy auf jeden Fall auf meinem Weg. Trotzdem gibt es zukünftig, habe ich das Gefühl, immer weniger Leute, die meinen Weg einschlagen, weil es jetzt viel mehr über Leistungszentren, große Vereine, die Bundesligen werden verschlankt. Das heißt, die große breite Masse gibt man teilweise den Leuten gar nicht, die vielleicht auch später noch diesen Sprung machen können, eben in diese Bundesliga reinzukommen.
Mhm. Hatte ich letztens mit Finn Lemke das Thema, der bei seiner ersten Sichtung quasi aussortiert wurde und dann, ich glaube, 7 Jahre später, ich glaube, 7 Jahre lagen dazwischen, Europameister wurde.
Ja, krass.
Auch wieder ein schönes Beispiel für an sich glauben, dranbleiben, ja, kämpfen, ja, und den Mut haben, vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen. Hartmut Meierhofer hat dich damals nach Bietigheim geholt. Was hat er zu dir gesagt, was er von dir erwartet, was er in dir sieht?
Es war ein bisschen verrückt, weil Hartmut Meierhofer war früher schon in der dritten Liga aktiv, hatte mich dort schon gesehen und ja, wie soll man sagen, ein Trainer, der kommuniziert, der auch offen für die jungen Spieler ist, der auch jungen Spielern die Chancen gibt, war für mich damals extrem wichtig. Und er hatte einfach gesagt, du musst einfach zeigen, dass du hier Gas geben möchtest, dass du den nächsten Schritt gehen möchtest und der Rest wird von alleine eigentlich kommen. Und ich bin riesig dankbar, weil Hartmut hat damals mir eben die Chance gegeben im ersten Jahr, trotz meiner Verletzung am Anfang, wo ich dann auch schon dachte, oh je, ist jetzt die Karriere schon vorbei, bevor es überhaupt richtig losging. Und siehe da, nach einem Jahr bin ich auf einmal die Nummer 1 und das war auch für mich verrückt, weil es dann doch sehr, sehr schnell ging.
Wir machen nochmal den Schritt kurz zurück an den Anfang. Ja. Du hast gesagt, es war schwierig, weil du eben quasi so ein 50-50-Leben hattest. 50% Profi-Handballer, 50% zu Hause im Homeoffice. Welche Schwierigkeiten du noch zu bewältigen hattest in dieser Übergangszeit in den Profi-Handball, hat uns ein ehemaliger Weggefährte von dir berichtet. Und da hören wir jetzt gleich mal rein.
Hallo Annette. Domenico Ebner ist einfach der liebste Mensch der Welt. Er kam damals aus Südbaden aus der dritten Liga nach Bietigheim und am Anfang musste man ihn schon ein bisschen unterstützen, um ihn ans Pensum und an die Gesetzmäßigkeiten des Leistungssports ranzuführen. Er hat die Anforderungen und Gegebenheiten dann aber relativ schnell adaptiert und im athletischen Bereich, beim Videostudium, in der Arbeit mit neuen technischen Geräten sich wahnsinnig schnell entwickelt und in der Folge halt da auch eine Eigendynamik entwickelt, mit der er dann in der Lage war, diese unglaubliche Erfolgsgeschichte zu schreiben. Er hat beispielsweise Athletikbegriffe wie maximale Lordose selbstständig total neu definiert und da kann er sicher auch selbst eine Anekdote dazu erzählen. Ganz liebe Grüße aus Bietigheim, Julius Emrich.
Maximale Lordose. Und bitteschön, erklär's uns.
Ja, erstmal total verrückt. Ich war erst gestern noch bei Julius Emrich zu Hause. Der hat mir gar nichts erzählt.
Na, natürlich nicht.
Hat er sehr, sehr gut geheim gehalten. Wie soll man sagen, wenn man neu in eine Mannschaft kommt, muss man ja auch einen gewissen Einstand feiern. Und da gab es in Bietigheim ein tolles Quiz, wo aber die Neuzugänge eigentlich nur was zu verlieren hatten. Und damals hat die Nacht nicht ganz so gut für mich geendet. Deswegen hatte er, glaube ich, diese maximale Lordose damit gemeint, dass ich damals dann mich auch übergeben musste. Aber das hatte damals einen guten Startcharakter, weil ich da auf super tolle Leute getroffen bin. Und gerade Julius Emrich, ich habe in seinem Haus gewohnt. Er war so ein bisschen Mentor und ich bin auch immer noch sehr viel im Kontakt mit ihm, wenn es gerade auch um Meinung geht, weil er auch eine starke Meinung vertritt und auch das sehr, sehr gut reflektieren kann. Aber man muss da auch immer zurückblicken und sagen, ich kam damals aus der dritten Liga, er hat das Jahr vorher noch Champions League bei Kadetten Schaffhausen gespielt. Ich kam damals hin als kleiner Junge und wusste gar nicht so richtig, wie ich mit dem reden soll, dass ich mir das selber irgendwie zunichte mache, weil ich irgendwas Doofes sage. Und dann stehst du da und weißt nicht so richtig, was du sagen sollst. Und ja, Julius Emrich hat mir dann gemeinsam mit Johnny Scholz so ein bisschen das Leben beigebracht, sage ich mal, weil wenn du zu Hause oder neben den Eltern wohnst, da wurden die Wäsche wurde gewaschen, es wurde gekocht. Ich wusste damals nicht, wie eine Waschmaschine anging, wie auch das Profileben abzulaufen hatte. Und das war eine absolute tolle Zeit. Und ich schaue auch immer wieder gerne in Bietigheim vorbei. Das ist wie so eine bisschen auch eine zweite Heimat für mich geworden. Hat auf jeden Fall immer wieder tolle Momente, auf die man gerne zurückschaut.
Du hast gerade schon erzählt, dass du nach dem ersten Jahr dann die Nummer 1 geworden bist im Tor, bist dann in deiner zweiten Saison mit Bietigheim auch aufgestiegen in die erste Liga. Haben sie ja gerade wieder geschafft.
Ja, total.
Hast du mitgefeiert?
Das leider nicht. Ich war leider nicht vor Ort, aber mich verbindet ja aktuell sehr, sehr viel immer noch mit Bietigheim. Ich habe mich gestern erst wieder mit dem Torwarttrainer von damals getroffen, der immer noch dort Torwarttrainer ist. Ica Romero ist mittlerweile dort Trainer. Da waren wir auch sehr im Austausch, als er damals von Hannover nach Bietigheim gewechselt ist. Und natürlich auch mit einigen Spielern bin ich noch sehr, sehr eng im Kontakt. Und deswegen freue ich mich, nächstes Jahr wirklich in Bietigheim auflaufen zu können und denen dann aber hoffentlich auch das Leben ein bisschen schwer zu machen in dem Spiel.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine besonders emotionale Situation ist.
Ja, absolut.
Wie war dieser Aufstieg für dich damals in die erste Liga? War das so der Moment, wo du gedacht hast, okay, Domenico, anscheinend funktioniert die ganze Nummer hier irgendwie doch halbwegs und der Plan geht auf?
Ja, also diese Gefühle kann man nicht beschreiben. Man hat dann irgendwie in zwei Jahren im Profiturm auf einmal das Leben durchgespielt. Und ich habe ja selbst in meiner zweiten Saison immer noch 50% gearbeitet und steige dann auf mit einer sehr, sehr guten Quote als Nummer 1. Wie soll man das sagen? Man hat eigentlich gedacht, es geht gar nicht mehr besser. Also man lebt jetzt den Traum, man spielt erste Bundesliga und wusste im ersten Moment gar nicht so richtig, das zu greifen. Trotzdem mit dann ein bisschen Abstand war es dann auch so, dass man sich hinterfragt hat und gesagt hat, das ist jetzt noch nicht das Ende. Man muss jetzt schauen, wie kann ich mich bestmöglich verbessern, was kann ich jetzt machen, um vielleicht auch zukünftig noch in der ersten Liga zu spielen. Und da hat mir dann auch mein Vater finanziell Unterstützung gegeben, um einfach auch nochmal ein, zwei Geräte zu holen, wie die Fitlights oder die Strobo-Brille. Mit denen ich dann viel gearbeitet habe, um gerade meine Hand-Augen-Koordination oder auch meine meine Schnelligkeit im Tor zu verbessern. Ja, und dann gab es eigentlich nur ein Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen und zu einem etablierten Bundesligisten zu kommen. Das war so das Erste, was mir so in Erinnerung bleibt. Ja, und wenn man dann aber dieses erste Bundesligaspiel in Wetzlar dann irgendwie im Gefühl hat und du fängst da an und du startest da gut in die Bundesliga, denkst du so, das gibt's ja gar nicht. Also du bist jetzt hier reingestartet und es funktioniert und du gehst nicht nur mit 3-4 Paraden raus, sondern du hast deine um die 30% und wir hätten sogar das Spiel gewinnen können. Es ist hier was möglich. Und das also als Underdog, das war ein tolles Gefühl und ab da wusste ich eigentlich, okay, wir können hier um was mitspielen, auch wenn die Rahmenbedingungen damals nicht ganz einfach war, weil viele Leute weggewechselt sind, wir hatten einen neuen Trainer, wir wussten auch nicht, passt das alles, weil viele unerfahrene Spieler da waren, aber ja, wir haben bis zum Schluss gekämpft.
2018-19 war das, diese erste Saison in der Handball-Bundesliga. Du bist dann im November direkt, also quasi, wann geht die Saison los? Ende August, Anfang September, also direkt mal nach 2 Monaten auch zum Spieler des Monats gewählt worden.
Ja.
Kannst du dich noch diese Phase erinnern? Gab es da ein besonderes Spiel, wo du eine Mörderquote hattest? Oder?
Ja, also mir bleiben eigentlich so 1-2 Spiele in Erinnerung. Das ist einmal Magdeburg gewesen, wo ich dann zu Hause, ich glaube, 18-19 Paraden hatte. Mhm. Weil der Magdeburg war ja auch für mich nochmal ein ganz besonderes Spiel. Dann aber auch, ab dem Zeitpunkt, wo es dann leider nicht mehr so gut lief, wo dann eben ich auf der Nummer 1 der Torhüter-Statistiken stand, was Paraden anging und ich dann das Sky-Interview hatte und damals dann der Vergleich mit Gianluigi Buffon gefallen ist. Das fand ich dann ein bisschen krass, aber da hat man dann auch gemerkt, die Aufmerksamkeit ging hoch, die Ablenkungen wurden höher und das war dann auch mein erstes schlechtes Spiel. Und da war es wieder spannend, dass einfach diese mentale Komponente auch in einer extrem wichtiger Stellenwert im Profisport hat.
Hast du da für dich im Nachhinein reflektiert, dass du dich hast ablenken lassen von dem Trubel drumherum, dass du es nicht geschafft hast, den Fokus bei dir zu behalten?
Ja, würde ich schon sagen. Also man hat Interviewanfragen, man wird öfter angesprochen, Zeitungen rufen an. Das war für mich ja totales Neuland. Und keiner zeigt dir ja wirklich, wie das geht am Anfang. Das ist auch etwas, wo im Handball, glaube ich, gerade bei jungen Spielern man noch viel machen könnte. Und dann passiert so viel und man denkt über alles Mögliche nach, aber der Handball gerät ein bisschen in den Hintergrund. Und es war aber dann schon eine Phase, wo ich auch schon mit Mentaltrainern zusammengearbeitet habe, um einfach da auch zu reflektieren, um auch zu schauen, wie kriege ich da nochmal einen Schritt weiter. Einerseits mit Andreas Goitke, dann später mit Stefan Kloppe und jetzt erstmalig eben auch mit einer Frau, weil wir leben ja auch in einer Männerdomäne, das muss man ja sagen, wir sind jeden Tag mit Männern unterwegs und eine Frau bringt da nochmal ganz andere Ansichten rein. Und dieses Mentaltraining ist ja teilweise in Deutschland sehr verrufen. Ich sag's immer wieder gerne, weil ich nehme nicht einen Mentaltrainer, um psychische Probleme aufzuarbeiten, sondern eigentlich eine persönliche Weiterentwicklung zu machen. Wie kommuniziere ich richtig? Wie spreche ich Sachen richtig an? Wie gehe ich mit schlechten Spielen um? Wie erkenne ich Probleme? Und das möglichst schnell. Und das sind Themen, die, glaube ich, jeder Person auf der Welt gut tun würde, wenn man da auch nochmal eine Weiterentwicklung hat, weil ja, sonst heißt es immer, okay, was ist mit dir los? Hast du Probleme? Kommst du nicht mehr klar? Das stimmt überhaupt gar nicht, sondern man guckt eigentlich ein bisschen über den Tellerrand hinaus und schaut, wie man sich selbst positioniert, auch gerade in problematischen Zeitrahmen, wo man dann eben vielleicht auch eine schlechte Phase hat. Wie komme ich da wieder raus? Was sind meine Routinen? Was muss ich machen? Muss ich Sachen aufschreiben, um sie vielleicht auch aus meinem Kopf rauszubekommen? Und das sind so Themen, da arbeite ich immer noch sehr, sehr hart an mir dran. Und es gibt immer noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Deswegen, ich glaube, das wird eine Sache sein, da werde ich noch viele, viele Jahre weiterhin dranbleiben und weiterarbeiten.
Glaubst du, dass du heute nicht so intensiv im Bereich Mentaltraining arbeiten würdest, wenn es deine Jugend mit dieser Mobbingphase in der Schule nicht gegeben hätte? Hat das was miteinander zu tun?
Ich glaube schon, weil gerade am Anfang mit der Zusammenarbeit musste man über Themen auch sprechen und das war auch auf jeden Fall ein Thema, was ich auf jeden Fall aufarbeiten musste. Aber ich würde fast sagen, Also jeder Mensch in Deutschland hat aus seiner Kindheit oder aus seinem Leben etwas aufzuarbeiten.
Absolut.
Ob das Familie sind, ob das Freunde waren, ob das andere Probleme waren. Mhm. Und deswegen sehe ich das eigentlich sehr, sehr positiv, auch gerade mit alten Themen abzuschließen und sich zu öffnen für neue Themen.
Mhm. Ja, ich sage das auch ganz gerne. Jeder auf dieser Welt könnte eine Therapie gut gebrauchen. Und die, die behaupten, sie könnten keine gebrauchen, die brauchen es am dringendsten. Ja, macht auf jeden Fall absolut Sinn. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast anfangs mit Männern zusammengearbeitet, jetzt mit einer Frau, Anne Marquardt heißt sie. Seit wann arbeitet ihr zusammen?
Ja, jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Mhm. Und ja, es ist ja dann teilweise verrückt. Man redet ja oft über Visualisieren oder Ziele klar und deutlich auszusprechen oder aufzuschreiben. Mhm. Und man denkt erstmal, das ist so ein bisschen Hokuspokus. Mhm. Aber was man da einfach loslösen kann, ich kann das jedem nur mitgeben, der sich damit beschäftigt, sich da mal genauer einzulesen oder es auch einfach mal auszuprobieren, weil das waren Themen, die für mich dann einfach nochmal neu waren und mhm. die aber trotzdem gerade in unserem Sport, aber später eigentlich auch im Beruf super, super wichtig sind.
Auch im Privatleben?
Ja.
Also ich liebe diesen Satz, deine Energie geht dahin, worauf du dich fokussierst. Ja. Wenn du zu Hause sitzt und dich über deine Situation beschwerst, weil du dein Leben nicht magst, weil dein Job blöd ist und keine Ahnung, du Stress mit dem Mann hast und deine Kinder nicht auf dich hören, dann geht da deine Energie hin, ins Negative. Wenn du dich aber fragst, okay, was kann ich tun, um das Leben schöner zu gestalten, um es zu verbessern, dann geht die Energie ins Positive. Ja. Das ist, wie du schon sagst, es klingt so wie Hokuspokus, wenn man sich damit aber auch physikalisch mal ein bisschen beschäftigt und vor allem es einfach ausprobiert und die Effekte sieht, dann ist das schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was hat Anne als Frau mit reingebracht ins Mentaltraining, was es vorher vielleicht bei den Männern nicht gab? Oder warum hast du dich bewusst entschieden, mit einer Frau zu arbeiten?
Also wir hatten damals Kontakt und ich hatte gesagt, ich probiere es einfach mal mit ihr, um einfach mal zu schauen, wie sie arbeitet. Und das Spannende war dann einfach, im Männerhandball geht es ja dann doch manchmal so drum, ja, da musst du jetzt durchstehen oder da musst du drüber stehen oder da musst du durch.
Beiß halt mal die Zähne zusammen.
Richtig. und das ist etwas, was, glaube ich, Frauen da nochmal eine extrem andere Ansicht haben. Und da ging es auch gerade mit ihr drum, wie verarbeitet man Sachen auch anders und auch andere Ansichten? Wie kann man auch einen Trainer vielleicht mal in einem Gespräch aus der Reserve locken? Das war jetzt gerade bei Männern, mit denen man zusammengearbeitet hat, eher nicht ganz so. Man hat die dann eher probiert, sag ich mal, zu ignorieren oder zu auszublenden. Und so macht man eigentlich mittlerweile eher einen Schritt auf die zu oder tut sie auch ein bisschen kitzeln. Und das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass sie einfach eine Frau ist, weil sie einfach nochmal eine ganz andere Ansicht damit reinbringt als eben die Männer, weil wir ja eh jeden Tag nur um Männer umgeben sind in der Kabine. Mhm. Meistens sind die Physiotherapeuten Männer, unsere Trainer sind Männer. Dementsprechend ist es dann auch gut, wenn eigentlich eine Frau oder eine starke Frau auch da mal ihre Meinung gibt, wobei es ja nur für mich im Hintergrund ist. Mhm. Ja.
Wir sprechen da jetzt natürlich sehr in Stereotypen, klar, aber glaubst du, dass grundsätzlich weibliche Eigenschaften, um bei diesen Stereotypen zu bleiben, dem Profi-Handball, dem Profi-Männer-Handball gut tun würde?
Zu 100%. Ganz klar.
Weil es mehr Empathie bringt, mehr Weichheit, mehr Reflexion vielleicht auch, mehr Eigenverantwortung, wenn wir wieder beim Thema sind, sich für Fehler entschuldigen zu können.
Total. Ja, du sagst es eigentlich richtig, so diese Empathie-Thematik, auch vielleicht ein bisschen weicher zu sein, weil der Profisport wird ja sehr, sehr, also das sind ja straighte Typen, das sind starke Typen, die sind nicht weich.
Toughes Programm.
Genau, aber eben auch dann eben, ja, solche Themen eben anzusprechen. Mhm. Das ist ja auch etwas, vielleicht ignoriert man manchmal auch Themen im Profisport, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubekommen, um die dann eben, dass diese mit der Zeit dann irgendwie verschwinden, weil es dann wieder gut läuft. Mhm. Oder, und die Frau spricht es dann vielleicht eher mal an. Aber wie gesagt, es ist für mich einfach nur spannend zu sehen, wie ich mich ja jetzt auch entwickelt habe. Mhm. Und ich weiß, ich bin auf einem guten Weg, aber ich bin immer noch nicht am Schluss, weil es gibt noch so viele Themen, die ich immer noch verbessern könnte. Wo man mich immer wieder auch zurückholt und sagt, das sind aber noch die Themen. Oder ich, ja, ein spannender Spruch von ihr war zum Beispiel, der steht auch bei mir auf dem Schreibtisch, weniger ist mehr, weil ich früher auf sehr, sehr viele Themen angesprungen bin. Da gab es da was, dann war das interessant für mich, dann das nächste Thema. Aber eigentlich ging es nur darum, ein bisschen den Kopf runterzufahren, um den Fokus mehr auf eine Sache zu legen. Und das ist jetzt eigentlich auch eine spannende Ansichtsweise von ihr gewesen, die mir auch extrem weitergeholfen hat.
Mhm. Wir schließen die Bietigheim-Zeit ab mit einer positiven Wendung in deinem Privatleben, denn dort hast du deine Freundin Nicole kennengelernt, ebenfalls Profi-Handballerin, ja. Spielt in Thüringen, ebenfalls Torhüterin.
Ja.
War es das, was euch verbunden hat?
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Es war ja dann so, wir haben zusammen trainiert in der Halle. Mhm. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Sie war am Anfang ein bisschen unnahbar, weil sie auch nicht so richtig gegrüßt hat. Aber ja, wir haben dann irgendwann später geschrieben und uns dann auch getroffen und gemerkt, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Und es war dann auch verrückt, weil wir viele ähnliche Themen hatten. Mhm. Und dementsprechend war es dann wirklich so, dass es einfach gepasst hat. Wie auch, ja, beide einen sehr, sehr großen Stellenwert eben mit dem Handball verbinden, mhm, und auch viel über Handball auch reden und uns da austauschen. Aber man sieht halt auch, dass es ein großer Stellenwert bei uns im Leben ist. Mhm. Es gibt sicherlich auch Leute, die haben mich damals vor die, ja, Entscheidung gestellt, ich oder Handball. Und da war eigentlich für mich dann ganz klar, okay, da ist Handball das Wichtigere für mich. Das macht sonst keinen Sinn. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr froh, Niki jetzt mittlerweile über 6 Jahre zu haben, mhm, weil sie einfach auch versteht, was ich mit dem Handball verbinde. Und ich habe auch gemerkt, ich konnte sie auch nochmal für den Handball mehr begeistern, als sie vielleicht damals ja, begeisterungsfähig war oder, mhm, sie dann auch in einer schlechten Phase war. Und das hat mir dann natürlich auch sehr, sehr gut getan, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich bin doch auf dem richtigen Weg, weil ich dann Leute auch pushen kann, dass sie, mhm, den Handball wieder lieben lernen.
Ja, wenn man Begeisterung entfachen kann, heißt das in erster Linie erstmal, dass man selber Begeisterung für etwas hat, und das, ja, ist eine gute Grundlage. Ihr unterstützt euch gegenseitig natürlich auch mit Tipps am Spielfeldrand. Wer hört mehr auf wen?
Ich würde sagen 50-50. Okay. Also wir tauschen uns da schon sehr, sehr gut aus. Und ja, von dem her. Aber wir besprechen uns da immer ab, egal auch, ob es um Entscheidungen geht, Wechsel geht, etc. Und, mhm, wir haben aber jetzt trotzdem gesagt, unsere Profikarriere steht im Vordergrund. Deswegen hatten wir jetzt auch eine längere Fernbeziehungszeit. Jetzt hatten wir ein Jahr, wo wir uns sehr, sehr viel gesehen haben. Mhm. Aber sie wechselt ja jetzt auch nach Bietigheim. Und wenn man jetzt auch sieht, sie hat die Chance, Champions League zu spielen, mhm, bei einem der besten Clubs in Deutschland, dann muss man dazu sagen, dann sage ich auch, dann muss sie diese Chance wahrnehmen und das auf jeden Fall machen.
Gibt es grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Torwartspiel bei den Frauen und bei den Männern?
Ja, der Sport ist schon ein bisschen anders, würde ich sagen. Mhm. Viele sagen ja, der Frauenhandball ist ein bisschen schöner, weil die mehr ihre Spielzüge ausspielen und schöner, mhm, spielen. Da ist ja bei Männerhandball sehr viel mit Kraft und Wille und Einsatz gefragt.
Wobei sich das ja auch ein Stück weit ändert, finde ich.
Ja, findest du? Also,
ja, weg von dieser reinen, also es ist immer noch sehr athletisch und mit sehr viel körperlicher Intensität, ja, aber wir kommen ja schon so ein Stück weit weg von diesen reinen Rückraumshootern, die mit Wumms aus 10 Metern die Bälle ins Tor knallen, hin zu schon Intensität, aber, ja, gepaart mit spielerischen Elementen. Magdeburg, ja, beispielsweise, wenn wir uns die Spielweise anschauen.
Da hast du auch vollkommen recht. Ich habe jetzt eigentlich mehr den Vergleich gemeint, Frauenhandball zu Männerhandball.
Okay. Mhm.
Dass das körperlich und intensiver ist, auch, ja, gerade was Zweikämpfe angeht. Mhm. Und gerade was das Torwartspiel angeht, im Endeffekt geht es ja darum, einfach Bälle zu halten. Mhm. Aber man sieht dann auch Themen, wie sind heute ausgebildet im Frauenhandball. Und gerade der Frauenhandball im Spitzensport gibt es ja viel, viel weniger Personen, die es eigentlich überhaupt diese Chance wahrnehmen, bis ganz nach oben hinzukommen, mhm, weil da noch mal ganz viel, viel weniger Geld herrscht. Und dann muss man auch schauen, wie man sich selbst am besten pusht. Torwarttrainer in der Frauenhandball-Bundesliga sind auch nicht alltäglich. Mhm. Und da muss man trotzdem sehen, dass man ja auch persönlich noch mal weiterkommt. Mhm. Und das sind schon Themen, wo wir dann auch achten, oder wie die Fußstellung ist, wie die Armhaltung ist, mhm, wie man sich weiterentwickeln kann. Ja.
Also ihr seid sehr, sehr intensiv im Austausch, du und deine Freundin Niki.
Ja.
Gerade wegen der Fernbeziehung, auf deiner Kurzwahltaste in deinem Telefon steht allerdings nicht deine Freundin, sondern jemand anderes.
Hallo Ebo, hallo Annette. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Podcast. Als ich gehört habe, dass Domenico Band aus Harz zu Gast ist, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch ein paar Sätze über ihn zu verlieren. Ebo, kannst durchatmen, die peinlichen Anekdoten lasse ich weg. Ja. Domenico ist natürlich ein überragender Handballtorwart, aber er ist einfach auch ein herausragender Mensch, der unglaublich verlässlich ist, sehr, sehr hilfsbereit, dem man über alles reden kann, auch außerhalb des Handballfeldes. Das schätze ich sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Freundschaft, die uns verbindet und darüber hinaus ja noch vieles mehr. Gibt natürlich trotzdem die eine oder andere Anekdote, die ich über ihn erzählen kann. Domenico, verrat uns doch mal, warum es vielleicht nicht ganz unwichtig ist, einen Gabelstapler zu besitzen ab und zu und was ein ausländischer LKW-Fahrer, der der deutschen Sprache jetzt nicht so mächtig war, damit zu tun hat. Außerdem kannst du ja gerne mal erklären, wieso ich mich relativ häufig über den Zustand deiner Wohnung erkundige und ja, was das damit zu tun hat. Und als letzten Punkt, verrat den Hörerinnen und Hörern noch mal, welches dein Lieblingswort ist, was du sehr, sehr häufig benutzt und ja, was der Grund dahinter ist, da bin ich sehr gespannt drauf. Sonst wünsche ich euch noch sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, für die deutsche Nationalmannschaft im Fußball ist es im Sommer nicht ganz so schlecht, dass wir beide kein Länderspiel zusammen verfolgen werden. Haben ja festgestellt, das bringt nicht so viel Glück. Und ich glaube, auch deine Freundin hat inzwischen akzeptiert, dass wir beide beim jeweils anderen, glaube ich, an erster Stelle der Telefonliste stehen. Auch wenn es zu der einen oder anderen ungewöhnlichen Uhrzeit öfter mal der Fall ist. Ich wünsche euch beiden noch ganz viel Spaß. Freue mich auf die Folge. Ja. Und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dann.
So, dann klären wir jetzt erstmal auf. Das war Fabian. Wer ist Fabian?
Ja, Fabian ist ein Torhüter, der früher in Hannover bei den Recken in der Jugend gespielt hat. Der spielt mittlerweile Oberliga in der Nähe von Bielefeld. Ja, es hat sich so entwickelt, dass wir damals eigentlich über Instagram, er mich geschrieben hat, wie ich ein paar Themen sehe, was Handball anging, und dann bin ich ausgerechnet nach Hannover gewechselt. Und wir haben uns dann irgendwann mal getroffen, haben uns ausgetauscht, und es war dann so, dass wir uns relativ gut verstanden haben und er dann auch gefragt hat, was ich nebenher mache beim Handball, und ich habe vor ein paar Jahren mit meinem Handballberater eine Firma gegründet. Mhm. Und Fabian war da auch sehr hellhörig und wollte mithelfen, und mittlerweile war er dann so mein Best Buddy, was das Arbeiten anging, weil er auch sehr, sehr gut für uns einen guten Job macht, und er hat mir dann auch immer mal wieder ausgeholfen, und wir sind jetzt eben vor Anfang letzten Jahres mit unserer eigenen Marke gestartet, und dann ging es darum, dass wir eben auch Produkte bestellt haben, und die sind bei mir in der Garage gestanden. Und damals mussten wir aber die Sachen aufgrund meines Umzugs von musste das bei uns eingelagert werden in die Garage. Und dann kam ein LKW mit irgendwie 8 bis 10 Paletten. Jetzt, wie kriegst du die Paletten runter vom LKW? Ich hatte das gar nicht bedacht, weil ich immer davon überzeugt war, dass die das vor Ort haben, aber die haben gedacht, wir haben ja ein riesen Versandhaus oder sonst was. Und dabei haben wir eigentlich nur so ein kleines Startup gegründet, was irgendwie aus dem Wohnzimmer raus versendet, und das ist jetzt auch immer größer geworden, und deswegen war es ja, eine lustige Sache, und Fabian hilft mir da auch immer noch sehr, sehr gut, und ja.
Vision Performance heißt die Marke, die ihr gegründet habt.
Genau, richtig.
Erzähl uns kurz, was ist das? Ist Kompressionskleidung, Kinesiotape?
Genau, also ursprünglich sind wir damit gestartet, dass wir während Corona-Zeiten Handballern helfen wollten, um Kompressionskleidung, Themen um Regeneration zur Verfügung stellen können, aber einen Tick günstiger, wenn die über ihre ganze Mannschaft bestellt. Mhm. Weil jeder hatte damals einen Gehaltsverzicht, jeder wollte ein bisschen Geld sparen, weil jeder nicht wusste, was wirklich passiert. Und die Thematik wurde dann immer größer, weil wir dann auch auf Amazon Handelsware eingekauft haben und die dann wieder über Amazon verkauft haben. Mhm. Und später ist eben daraus entstanden, dass wir jetzt unsere eigene Marke gegründet haben. Wir wollen jetzt eigentlich gerade in diesem Tape-Bereich, also gerade was diese ganzen Verbrauchsmaterialien geht im Handball, eine Unterstützung und eine Alternative bieten. Einerseits mit guter Qualität, aber auch zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, damit die Clubs ein bisschen Geld sparen können. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dran. Da kooperieren wir auch mit Leukotape, um eben den Verein die bestmögliche Unterstützung zu geben, weil wir Sportler wollen uns ja nicht verletzen. Mhm. Dafür hat aber der Verein vielleicht nicht immer das gewisse Budget frei, und wir probieren da so ein bisschen Kooperationen aufzubauen, damit die eben trotzdem ihren Spielern die Gesundheitsthemen abbilden können. Ja, und mittlerweile haben wir über 25, 30 Kooperationsvereine, die mit uns kooperieren. Mhm. Das läuft nebenher. Aber wie gesagt, für mich ist es so ein kleines Baby, was nebenher läuft. mein Fokus liegt voll auf dem Handball, aber es ist für mich einfach auch gut, neben dem Handball eine Abwechslung zu haben, um nicht jeden Tag nur an Handball zu denken, weil dann würde ich irgendwann vielleicht verrückt werden. Und so habe ich Themen, die mich begeistern, wo ich mich selbst verwirklichen kann, wenn ich Bock drauf habe. Und dann habe ich eben solche Mitarbeiter wie Fabian, der dann eben da immer mehr macht und auch einen guten Job macht und somit auch die Firma extrem gut wächst.
Was hat es mit deiner Wohnung auf sich?
Ja, in einer Wohnung muss auch ein bisschen gelebt werden.
Absolut. Dankeschön. Endlich sagt's mal einer, bin ich völlig bei dir.
Deswegen ist bei mir auch immer in der Wohnung ein bisschen gefühltes Chaos. Aber beim Chaos weiß ich immer, wo alles liegt. Wenn ich aufräume, dann suche ich die Sachen immer. Und das ist etwas, da zieht mich Fabian immer mit auf. Aber deswegen sitzen wir heute auch in der Geschäftsstelle und nicht bei mir zu Hause, weil ich hab's nicht ganz so gut geschafft, in den letzten Tagen meine Wohnung aufzuräumen.
Aber das ist halt ein Phänomen, oder? Dann zwingt man sich irgendwann mal, dieses liebevolle Chaos irgendwie in eine Struktur zu bringen. Ja. Und dann läufst du 3 Tage wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Wohnung und findest nichts mehr.
Total.
Alles, was in dem Moment, wo du aufgeräumt hast, total logisch erschien, Dinge da hinzupacken, ist 2 Tage später aus deinem Kopf raus. Ja. Es macht einfach keinen Sinn.
Absolut.
Für Menschen, die chaotisch sind, macht es keinen Sinn, Struktur zu halten. So, das ist meine Brandrede in diesem Podcast. Lieblingswort hat Fabian noch angesprochen. Welches Wort benutzt du besonders oft und gerne?
Ja, absolut. Das ist so ein Wort, ich weiß nicht, wieso ich mir das so angeeignet habe, aber das sage ich sehr, sehr oft. Mhm. Und da haben mich die Jungs hier in Hannover auch öfter mal als aufgezogen. Deswegen, ein schönes Wort für mich, aber das hat auch immer gut gepasst.
Achtest du seitdem darauf, es weniger zu benutzen oder hast du gesagt, nö?
Ja, absolut. Ich probiere das schon ein bisschen, weil wenn sich Wörter wiederholen in einem Gespräch und man mehrmals absolut sagt, dann denkt man auch irgendwann, okay, jetzt muss ich das irgendwann mal aus meinem Wortschatz ein bisschen wieder rausnehmen. Aber es ist halt ein anderes Wort wie stimmt und absolut hört man eben nicht ganz so oft.
Mhm. Absolut. Wir springen rein in das Abenteuer Nationalmannschaft. 2017 ging es damit los. Jürgen Brandner, damals der Co-Trainer, hat deinen Vornamen in einer Handballzeitschrift gelesen und dich daraufhin kontaktiert und quasi nachgefragt, sag mal, bist du Italiener oder was?
Ja, genau. Ich weiß es noch wie heute, ich war auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Eisenach und dann kam diese Nachricht und ich war erstmal perplex, weil früher in der Jugend hat man mit Jungs, die auch aus Italien oder italienische Vorfahren haben, drüber gewitzelt und auf einmal wird es Wahrheit und ich habe nie mich irgendwie mit dem italienischen Handball verbunden gesehen, weil ich die auch nirgendwo gesehen habe. Und dann kam Jürgen, der meinen Namen eben in der Handballwoche gelesen hat und daraufhin habe ich mich mit dem Nationaltrainer getroffen in Bietigheim, auch mit meinem Berater zusammen, um da einfach mal zu schauen, was passiert da in Italien. Und die wollten dann eben, den neuen Verband wollte den Handball ein bisschen professionalisieren und aufbauen. Und ja, dann gab es noch ein kurzes Gespräch mit dem DHB, ob das einfach Sinn macht, vielleicht auch zu warten, aber das will ich auch gar nicht als Vorwurf sehen beim DHB. Ich war damals nur Zweitligatorhüter, hatte ein gutes Jahr gespielt, dass man da jetzt nicht sagt, okay, jetzt warte erstmal ab. Aber im Nachhinein war die Entscheidung auch vollkommen richtig, weil einerseits ein Projekt aufzubauen, den persönlichen Horizont zu erweitern, eine Lebenserfahrung zu haben. Wann kommen wir Sportler auch in viele unterschiedliche Länder? Wann sieht man die? Wie jetzt zum Beispiel in Montenegro jetzt zuletzt. Dann aber auch die internationale Erfahrung. Und jetzt das eigentlich zu krönen mit der Weltmeisterschaft, ist schon so, dass ich dafür am Anfang wirklich viel Nachfragen bekommen habe. Wieso machst du das eigentlich mit Italien? Das ist doch nur Urlaub. Ich habe das dann natürlich auch mit ein paar Themen wie Aperol Spritz oder so wirklich gepusht. Aber jetzt bin ich dort, wo ich eigentlich sein wollte, weil jeder verbindet eigentlich den italienischen Handball auch in Deutschland eigentlich mit mir. Und jetzt sind wir bei einer Weltmeisterschaft. Das heißt, diese Entscheidung damals, sich für Italien zu entscheiden, ist jetzt vollends aufgegangen. Und ich hoffe, dass wir da bei den nächstjährigen Turnieren auch noch dabei sind. Ja.
Du hast auch damals tatsächlich dann erst den italienischen Pass beantragt. Also bis zu dem Zeitpunkt hattest du den nicht.
Also es war so, meine Mutter wollte mich ursprünglich mal als ich ein Kind war, zweisprachig aufziehen. Und ich habe immer gesagt, Mama, wir leben in Deutschland, ich brauche doch das Italienische überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch der italienischen Sprache nicht ganz so mächtig, weil Sprachen sind nie mein Ding gewesen. Trotzdem möchte ich das jetzt lernen. Und das italienische Konsulat hat schon bei meiner Geburt gesagt, Domenico ist für uns halb Italiener, er kann jederzeit einen Pass bekommen. Wir haben den aber damals nie beantragt, weil es für mich im ersten Moment keinen Sinn gemacht hat, weil wir eigentlich nur nach Italien gefahren sind, um Urlaub zu machen. Mhm. So, und dann war es wirklich so, dann kam die Anfrage und dann wurde der Pass eben beantragt. Da bin ich dann aufs italienische Konsulat und hatte ich innerhalb ein paar Wochen den italienischen Pass und bin dann, glaube ich, 4 oder 5 Tage später dann zur italienischen Nationalmannschaft geflogen.
Mhm. Und jetzt hast du ja gerade selber schon gesagt, du bist der italienischen Sprache jetzt nicht so mächtig.
Genau.
Nun war dir ja klar, du stehst da und wirst diese Hymne singen müssen. Ja.
Im ersten Nationalmannschaftslehrgang hatte ich das Glück, dass auch noch jemand anderes aus Deutschland dabei war, Dominic Luciano. Und mit dem haben wir dann ja die Hymne im Zimmer geübt, aber auch vorher schon mit meiner Mutter im Wohnzimmer, weil das ist etwas, ich glaube, wenn man für so ein Land spielt, der auch so eine emotionale Hymne hat, muss man die mitsingen. Und das hat mir aber dann auch sehr, sehr viel positives Feedback gegeben, einerseits aus Italien, aber auch mein emotionales Spiel, weil wenn man jetzt sagt, es kommt ein ausländischer Spieler, der jetzt für die italienische, also ausländischer in Anführungszeichen.
Jemand, der halt nicht in Italien lebt.
Genau, richtig, kommt dahin und spielt dort.
Dann gibt es eine gewisse Erwartungshaltung.
Genau,
wie sehr
richtig.
Bist du eigentlich Italiener,
genau.
Domenico Ebner? Ne?
So sieht's aus. Und dann muss ich aber sagen, da haben die Italiener mich sehr, sehr positiv aufgenommen, weil die gemerkt haben, boah, ich lebe das, ich bin sehr emotional auf dem Feld und das lieben die Italiener. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in Italien bin, die Leute sind so begeistert, wo ich mich nach dem Spiel eigentlich vor Umarmung und Freudensprüche kaum halten kann, was die Fans mir zubringen, wo halt mein Herz einfach aufgeht. Ja.
Du hast gesagt, dieses Bild Aperol, damit hast du natürlich auch so ein bisschen gespielt, aber tatsächlich gab es ja, glaube ich, tatsächlich auch so Situationen, dass ihr am Vorabend vom Spiel eben noch rausgegangen seid und Aperol zusammen getrunken habt. Du sagst aber eben auf der anderen Seite, und das hört man ja ganz klar raus bei dir, das jetzt sportlich auch untermauert zu haben und da angekommen zu sein auf einer WM-Bühne, ist am Ende eigentlich viel, viel wichtiger. Trotzdem diese Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und jetzt eben etwas erreicht zu haben und auf der anderen Seite irgendwo hinzukommen, wo sich dass einfach das Zusammensein mit den Menschen schon so ein bisschen wie Urlaub in Anführungszeichen und Familie anfühlt.
Total. Also ich sehe es immer so, in Deutschland ist es, wir trainieren das ganze Jahr über, bis auf 4 bis 6 Wochen. Wir sehen unsere ganzen Mannschaftskollegen das ganze Jahr und dann bist du immer mal wieder eine Woche raus. Und das Wetter in Italien ist oftmals ein Tick besser als in Deutschland. Und es bringt halt auch eine gewisse Stimmung in einen selber mit rein. Und wenn dann aber noch die Leute so herzlich sind, offen sind, ein bisschen eine lockere Art, die wir in Deutschland vielleicht nicht immer haben, weil der Deutsche ist ja schon sehr straight, pünktlich, Arbeit, dies, das, jenes. Und da kommt es halt auch mal vor, dass ein Mitspieler bei einer, bei einem Team-Meeting oder Videomeeting mal eine Minute zu spät kommt. Das ist bei den Italienern total entspannt. Und das ist etwas...
Musstest du dich daran gewöhnen?
Ja, total. Also das war für mich...
Also gerade mit dem, was du vorhin erzählt hast, Werte wie Respekt, Pünktlichkeit, die du in deiner Jugend gelernt hast, und dann kommst du dahin.
Total.
Und da ist Chaos.
Total. Das war für mich also absolut crazy. Ich dachte, jetzt gibt es gleich einen riesen Anschiss vom Trainer zu diesem Mitspieler. Und der hat sich dann einfach nur hingesetzt und dann hat der Trainer weitergeredet. Und das war eigentlich so total entspannt. Und ich dachte so, what the fuck, was ist hier los? Also... Aber da muss man auch wieder sagen, dass diese italienische Mentalität ist auch ein bisschen lockerer, trotzdem sehr viel liebevoller als jetzt hier in Deutschland. Mhm. Und das ist etwas, wo sich aber die Deutschen auch mal einen Tick von abschneiden können. Aber der größte Unterschied war wirklich der Stolz darauf, Italiener zu sein. Also wenn man das in Italien sieht, wie die Leute bei einem Heimspiel abgehen, wirklich ihre Fahne zeigen, Lust haben, diese Nationalhymne zu singen, in den Straßen stolz sind, diese italienische Flagge zu tragen. Das ist hier in Deutschland leider aufgrund der Vergangenheit wirklich verrufen und man sieht es dann leider nur immer wieder bei Großturnieren im Fußball oder beim Handball, dass die Leute wirklich stolz sind, eigentlich Deutscher zu sein. Und das war auch für mich etwas, was ich für mich als Horizont wirklich, mein Horizont wirklich erweitert hat. Ja.
Wir haben vorhin schon mal kurz über die Rahmenbedingungen gesprochen, die du dort vorgefunden hast, also neben dem Thema nicht vorhandener Pünktlichkeit. Das, was du da vorgefunden hast, war das vergleichbar mit dritter Liga in Deutschland oder sogar noch drunter?
Noch drunter,
okay,
auf jeden
wow.
Fall. Also es war dann wirklich so, du hattest T-Shirts, die haben sich angefühlt wie gefühlt fast Plastikflaschen, die zusammengenäht worden sind. Du bist da bei Ärzten reingekommen, wo du, ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, mit einem Stepper ein Belastungs-EKG gemacht hast. Ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Wir sind mit Kleinbussen, wo die Türen teilweise nicht aufgingen, rumgefahren. Wir hatten keine wirklichen Sachen. Oder ja, da gab es Marken, die kennt man in Deutschland gar nicht. Aber wie gesagt, man konnte dann aber auch als Spieler aus Deutschland Sachen ansprechen und der Verband hat die angenommen und hat die umgesetzt, also gerade Organisationsthemen. Wir hatten dann auch ein Turnier, wo wir im Restaurant neben dem Hotel gegessen haben und da waren aber Steine im Spinat und ich bin am zweiten Tag mit Magen-Darm-Infekt komplett raus gewesen. Mhm. Da habe ich auch gesagt, solche Sachen gehen nicht und zukünftig wurde das Step-by-Step professionalisiert und die Schritte nach oben gegangen und man konnte dann eben auch seine Erfahrungen aus der Bundesliga den jungen Spielern in Italien weitergeben und das ist so etwas, das macht mir extrem Lust, eben gerade diesen Spielern nochmal solche Informationen, Infos weiterzugeben, um die auch zu pushen. Mein Nationaltrainer hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, hey, wenn du den Kopf hängen lässt, dann schauen die ganzen jungen Spieler eigentlich nur auf dich, weil die lassen sich dann auch gehen. Aber wenn du den Weg vorgibst, dass du weiterhin Gas gibst, die gucken nur zu dir, dann geben die auch weiterhin Gas. Und das war für mich auch ganz verrückt, eine andere Komponente auch zu haben, um andere Rückmeldungen zu bekommen, die du vielleicht in Deutschland so nicht bekommst, weil die Leute dann denken, du bist schon fertig ausgebildet, du bist der große Spieler, du spielst Bundesliga, du musst das können. Mhm. Und das ist eben echt nochmal was anderes. Und da bin ich auch sehr froh, mit Riccardo Trellini einen tollen Trainer gefunden zu haben, mit dem ich auch eine ganz besondere Verbindung habe.
Du bist 2024 dann zum 5. Mal in Folge zum Handballer des Jahres in Italien auch geehrt worden. Wärst du trotz dieser Rahmenbedingungen, die du gerade beschrieben hast, wärst du auch dran geblieben, wenn du nicht das Gefühl gehabt hättest, der Verband nimmt deine Ratschläge, deine Erfahrungswerte an? Also war es wichtig zu spüren, okay, ich habe eine Vision und ich schaffe es, die Leute mitzunehmen?
Ja, also absolut. Hätte das nicht funktioniert, weiß ich nicht, ob der italienische Handball jetzt auch so dort stehen würde, wo wir jetzt stehen. Aber es war dann so, in diesem ersten Lehrgang hatten wir ein Vorbereitungsspiel in Griechenland und ich dachte, wir müssen das auf jeden Fall gewinnen. Wir haben das dann aber verloren. Da war für mich dann auch erstmal verrückt, so okay, krass, international ist es doch nochmal anders. Ich wusste gar nicht, dass in Griechenland so gut Handball gespielt wird. Mhm. Und du kommst nach Deutschland zurück und die Leute reden, boah, ihr habt gegen Griechenland verloren, wie schlecht ist denn das? Dann aber bei der Qualifikation, beim zweiten Spiel haben wir gegen die Ukraine gespielt und ich durfte anfangen. Und wir haben dieses Spiel mit einem Tor gewonnen. Ich hatte auch meine Rolle da dabei, hatte ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Und da hat man auf einmal gemerkt, boah, bei den Italienern entsteht jetzt schon was, wo du merktest, oh, dieser Sieg hat schon was ausgelöst, um nochmal Aufmerksamkeit zu bringen. Dass es jetzt aber wirklich 7, 8 Jahre gedauert hat, um wirklich mal bei einem Großturnier dabei zu sein, war für mich persönlich fast auch schon ein Tick zu lang. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, wir hätten das schon früher schaffen können. Aber es ist jetzt trotzdem schön, einfach diesen Weg zu sehen. Und wenn ich dann Videos sehe über diese Jahre, die jetzt auch unser Kapitän vor kurzem auf Instagram gepostet hat, dann sieht man, wie viel Tränen, Schweiß und wir vergossen haben, um dann eben jetzt diesen Erfolg zu haben.
Der dann erstmal vorläufig gipfelt in der WM-Teilnahme. Da freue ich mich ja Tatsächlich schon sehr drauf, euch da zu erleben in diesem Turnier. Lass uns einen Schritt weitergehen in deiner Karriere. 2019 bist du dann nach Hannover gewechselt. Was war gedanklich die Grundlage für diesen Wechsel? Was wolltest du mit diesem Wechsel erreichen, schaffen?
Ja, also nachdem ich ja in Bietigheim war, war es ja dann eben für mich die Thematik, in diesem Erstliga-Jahr so auf mich aufmerksam zu machen, dass ich eben zu einem etablierten Bundesligisten komme. Hannover hatte mich dann schon Ende des Jahres kontaktiert in der Erstligasaison und wollte, dass ich nach Hannover komme. Ich war da erstmal ein bisschen erbost, weil dann kommen Superstars wie Morten Olsen, Maid Patrail, Urban Lesjak, die du sonst eigentlich nur aus der Champions League irgendwie kennst oder von Großturnieren. Oder Timo Kastening, wo ich auch einen riesen Respekt vor hatte. Und habe aber gedacht, okay, das könnte passen. Das ist ein Schritt, wo ich auch nochmal raus aus meiner Komfortzone gehe. Mhm. Und ich habe auch total positives Feedback aus Bietigheim bekommen, dass ich diesen Schritt auch gehen soll. Und dann kommst du dorthin und es funktioniert sehr, sehr gut am Anfang. Ich habe mich dann am Anfang wie im Traum gefühlt, weil du spielst dann in der ersten Saison, also in dieser Corona-Ablaufsaison, sind wir, glaube ich, am 10. Spieltag auf Platz 1. Also unter den Top 4. Und ich dachte, das gibt's nicht. Wir spielen nächstes Jahr europäisch, wenn es jetzt so weitergeht. Und ich hatte auch meinen Anteil daran, konnte aber auch noch viel lernen von Urban Lesjak zum Beispiel. Oder Morten Olsen hat mir dann auch immer mal wieder gesagt, wieso gehst du in die Ecke oder in die Ecke. Und ja, es hat sich sehr, sehr, also wahnsinnig toll angefühlt, aber man wurde dann irgendwie durch Corona komplett auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, dass es doch nicht selbstverständlich ist, diesen Profisport so ausleben zu können.
Gilt vielleicht auch diese Aussage, die du gerade getätigt hast, für das Jahr 2021, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden oder nichts ist selbstverständlich, da hast du dir die Rippen gebrochen gegen Melsungen?
Ja, wenn man dann im ersten Moment eben auf dem Hallenboden liegt und keine Luft mehr bekommt, da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Mhm. Da wusste man auch nicht so richtig, was los ist. Die Ärzte hatten ja auch im ersten Moment gedacht, es ist das Herz gewesen, was es zum Glück ja nicht war. Aber ja, was da einem alles durch den Kopf geht, also es war Wahnsinn. Du hast im ersten Moment an Karriereende gedacht, was passiert, wohin du zukünftig gehst, was du jobtechnisch machen kannst, damit du nicht ganz auf den Boden fällst. Ja, aber solche Rückschläge, muss man immer wieder sagen, ist auch eigentlich eine Zeit, um zurückzuschauen, was lief in den letzten Monaten, Jahren gut, was kann ich verbessern, wo hatte ich Probleme, wo kann ich vielleicht auch nochmal mehr investieren, um nochmal einen Schritt weiter zu machen. Bin ich jetzt meinem Weg treu geblieben oder nicht? Deswegen sehe ich diese Verletzung gar nicht als schlecht an, sondern es war eigentlich auch eine gute Zeit, um rückblickend zu gucken. Und ich bin aus dieser Verletzung rausgekommen und habe dann eigentlich ein gutes Jahr gespielt.
Bis 2022 zum Recken der Saison gewählt worden. Genau,
richtig.
Also war nicht so verkehrt, glaube ich.
Und das ist dann auch eben so eine Sache gewesen, wo du dann gemerkt hast, okay, dieser Rückblick war aber trotzdem wichtig und das braucht man immer wieder in seiner Karriere. Deswegen gucke ich jetzt eigentlich auch auf Ende der Saison, rückblickend auch wieder auf diese Saison. Was kann ich auf nächstes Jahr besser machen, was dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut lief?
Hast du schon was für dich identifiziert, wo du sagst, da muss ich ran?
Also so ein, zwei Themen, jetzt auch gerade, weil ich dieses Jahr 3, 4 kleinere Verletzungen hatte. Es kann natürlich einerseits kommen von der Umstellung, neuer Verein, neuer Athletiktraining, neue Rahmenbedingungen, neue Hallenböden. Trotzdem will ich das nicht auf mir ruhen lassen und deswegen möchte ich mir da auch nochmal ein bisschen Know-how dazu holen, Rückmeldungen bekommen, einfach von Leuten, die im Profisport noch höher sind oder bessere Expertise haben in diesen Themen. Und dementsprechend werde ich da auch nochmal mit dem einen oder anderen mich austauschen.
Sehr, sehr gut. Du hast 2 Jahre dort auch mit Bastian Roschek zusammengespielt. Auch der hat sich zu Wort gemeldet und uns einen kleinen Gruß dagelassen.
Hallo Annette, erstmal hoffe ich, dass du überhaupt zu Wort kommst bei deinem Podcast mit Ebo. Kleiner Hinweis, du kannst und musst ihm sagen, dass er auch mal aufhören muss zu reden, ansonsten tut er es nämlich nicht. Hallo Ebo, mein Lieblingsitaliener, der wo kommt aus dem Schwarzwald, wie du sagen würdest. Ich freue mich, dass ich was über dich erzählen darf. Meine Lieblingsgeschichte aus Hannover ist tatsächlich, dass du immer der warst, der uns zum Treffpunkt gefahren hat, zu den Auswärtsfahrten. Wir zu viert mit Johann Hansen und Vincent Büchner uns in deinen Golf gequetscht haben mit Matratzentaschen und so weiter. Und du mit einer Hand das Techno-Radio bedient hast, mit der anderen dir ein Kaugummi rausgeholt hast und dabei mit 60 im zweiten Gang nach links abgebogen bist. Ich glaube, ich bin noch nie so oft im Auto gestorben wie mit dir. Aber irgendwas Italienisches musst du ja an dir haben. In diesem Sinne viel Spaß euch beiden und ich freue mich, euren Podcast zu hören.
Fährst du immer noch so Auto?
Ja, also ich glaube, wenn ich was von dem italienischen Temperament habe, dann auf jeden Fall das Autofahren.
Ach so, mit Schimpfen und allem drum und dran?
Nee, das gar nicht, aber ich drücke schon sehr, sehr, sehr gerne aufs Gaspedal und trotzdem sage ich immer auch zu meiner Freundin, wenn du mal in Italien mit den anderen mitfahren würdest, da würdest du noch mehr ausflippen. Mhm. Wir fahren bis gefühlt 10 Zentimeter vor die Stoßstange, da habe ich sogar Angst. Und für mich ist einfach nur Autofahren eine tolle Begeisterung. Mhm. Ich hatte jetzt lange Zeit einen Golf 5, den ich jetzt über 10 Jahre gefahren bin und dementsprechend konnte ich da auch ordentlich draufhauen. Das war auch das richtige Auto für die 10 Jahre und da ist auch nicht schlimm, wenn mal eine Delle reinkommt. Und da haben wir auch die Matratzen und 4 Jungs reinbekommen. Deswegen, ich bin dann auch immer gerne oder habe mich gerne bereit erklärt, zum Treffpunkt zu fahren. Mhm. Und wenn die Jungs da oder die Freundinnen dann das Auto gebraucht haben, war das für mich nie ein Problem. Deswegen gibt es immer mal wieder solche schönen Storys.
Und vielleicht liebe Grüße an dich, Basti, in so einem Podcast, wo es ja darum geht zu reden, ist das gar nicht so verkehrt, wenn Domenico viel redet. Und ich finde es so eigentlich gar nicht so viel. Ich finde, wir haben ein gutes Verhältnis.
Okay, sehr gut.
Also die Kritik, lieber Basti, die geben wir an der Stelle zurück. Du hast dann am Ende in Hannover von deiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Also du hast ein Angebot bekommen zur vorzeitigen Vertragsverlängerung mit verbesserten Konditionen, hast das abgelehnt. Hast aber auch gesagt, das ist keine Entscheidung gegen die Recken, sondern eine Entscheidung für eine neue Herausforderung.
Genau.
Wie sah diese neue Herausforderung für dich damals aus? Worum ging es dir da?
Also es ging für mich eigentlich darum, jetzt bin ich 4 Jahre in Hannover. Ich habe alles durchgespielt, was man eigentlich durchspielen konnte, außer dass man europäisch nicht gespielt hat. Einerseits wegen Corona, andererseits jetzt auch wegen meinem Wechsel. Aber es ging eigentlich um mich persönlich. Und ich hatte gemerkt, dass ich jetzt nochmal einen neuen Input vielleicht brauche, um mein Torwartspiel nochmal zu verbessern, um auch zu gucken, was kann ich auch nochmal machen? Schaffe ich es in einem neuen Umfeld nochmal, mich zu etablieren in der Bundesliga? Oder ist es dann vielleicht sogar so, dass es schief geht? Ja. Und diese Herausforderung wollte ich einfach annehmen. Und man muss auch sagen, ja, große Typen dafür, dass ich dann auch gewechselt bin, waren einfach Miloš Putera, mit dem hatte ich schon ein Jahr vorher auch schon mal Kontakt. Und der hatte mit mir über mein Torwartspiel geredet. Und es ging dann darum, dass er eben genau diese Themen angesprochen hat, die ich auch für mich gesehen habe, die nicht so gut laufen. Man musste auch dazu sagen, dass ich in Hannover leider in den ersten 3 Jahren keinen Torwarttrainer richtig hatte. Wir hatten so einen Backup-Torhüter mit Martin Kussmann, dem ich sehr, sehr happy war. Auch gerade in der Reha-Zeit bin ich zudem nach Minden gefahren, um mit ihm zu trainieren, um auch schnellstmöglich und bestmöglich zurückzukommen. Und im letzten Jahr war er auch öfter da. Aber ich hatte das Gefühl, dass Miloš mir nochmal mehr helfen konnte. Und wenn man dann auch mit Carsten Günther mal zusammensitzt und sieht, was für eine Begeisterung er für diesen Sport hat, was er auch hier in diesen Verein reinbringt und wie er diesen Verein auch einfach lebt, hatte ich immer das Gefühl, dass hier in Leipzig auch noch was Größeres entstehen kann und dass man trotzdem in den letzten Jahren vielleicht mit dem einen oder anderen Ergebnis wirklich unzufrieden war. Und er hatte mir dann einfach gesagt, er möchte einfach auch ein gutes Torwartduo haben. Das heißt, die haben ja auch nichts versprochen, dass ich hier viel spielen werde. Und ich habe das als eine super Challenge für mich gesehen. Und ich muss auch jetzt rückblickend sagen, es war keine einfache Zeit, gerade die Startzeit hier in Leipzig, aber es hat sich gelohnt, der Wechsel. Und ich bin sehr, sehr froh, gerade hier zu sein, um ja auch die Themen, die wir hatten, Torwartspiel, Ansprechpartner Miloš, auch wie wir miteinander umgehen, Videoaufbearbeitung. Das sind Themen, die ich in den letzten Jahren nicht so hatte, wo ich jetzt aber von ihm auch profitiere.
Also Vertrag bis 2025 unterschrieben, mit einer großen Erwartungshaltung hergekommen, gerade auch was deine persönliche Weiterentwicklung betrifft. Und dann, du hast es gerade selber gesagt, ein echt harter Saisonstart. Die ersten Spiele liefen nicht gut, hast direkt im dritten Spiel gegen Wetzlar eine rote Karte bekommen. Ja. Was hat dich zuversichtlich gestimmt, dass du trotzdem die richtige Entscheidung getroffen hast? Obwohl eigentlich in den ersten Wochen alles dagegen gesprochen hat.
Also es gab 2, 3 Themen. Also einerseits Basti, mit dem hatte ich ja schon in Hannover Zeit sehr viel auch über Leipzig gesprochen. Und er hatte gemeint, dass ich von meiner Emotionalität und als Person sehr, sehr gut nach Leipzig passen würde, weil der Handball hier im Osten nochmal anders gelebt wird als im Westen. Andererseits habe ich eine gute Vorbereitung gespielt und ich habe mich gewundert, es gibt's doch jetzt nicht, dass ich diese gute Vorbereitung nicht in die Saison reinnehmen kann. Es lag aber auch daran, dass unser Trainer am Anfang auch Christian vertraut hat, weil er ja letzte Saison auch eine gute Saison gespielt hat und das musste ich dann einfach verstehen und einfach auf meine Chance warten. Und ich habe mich dann auch wieder reflektiert, gerade nach dem Wetzlar-Spiel, weil das war wirklich wie so ein Nackenschlag für mich, wo ich auch nicht wusste, was jetzt passiert mit mir. Jetzt bist du hier. Gibt es dann vielleicht schon bald Gespräche, dass sie hier nicht zufrieden sind mit mir, weil man ja doch eine hohe Erwartungshaltung hatte. Ja, und dann habe ich auch viel mit meiner Mentaltrainerin zusammengearbeitet, mich auf die Basics konzentriert, um die wieder gut zu machen. Und dann wartet man auf die Chance und dann hat das aber dann zum Glück im nächsten Spiel, ich glaube gegen Magdeburg war es, sehr, sehr gut funktioniert und ich war dann auch ein Garant in der zweiten Halbzeit mit meiner Emotionalität, das sage ich immer wieder gerne dazu, dass wir dann hier auch den Magdeburg ein Punkte abgeluxt haben. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt geht's los. Und ab da war dann wie so ein Knoten einfach gelöst.
Die Rolle von Miloš hast du schon angesprochen, die Bedeutung auch seiner Rolle für diesen Wechsel von Hannover nach Leipzig. Und du hast ja eben geschildert, wie ihr euch übers Torwartspiel an sich ausgetauscht habt, auch über deine Leistung, und du festgestellt hast, ah, okay, der sieht die Dinge ähnlich wie ich. Dieses gemeinsam dasselbe Gefühl für eine Situation zu haben. Ist das auch was bei dir persönlich für ein Zugehörigkeitsgefühl sorgt und dann eben, sind wir wieder bei dem Thema Vision, eben genau so eine Vision entstehen lässt?
Ja, absolut. Man darf sich aber auch nicht vergessen, gerade so ein Wechsel hat natürlich auch einige Schwierigkeiten mit sich. Mhm. Du kommst, triffst auf 20 neue Charaktere, du weißt nicht, wie die einzelnen Jungs ticken. Auch gerade mit Miloš, er hat einen coolen Humor, das kann ich jetzt mittlerweile sagen, aber am Anfang musste ich auch nicht so richtig mit ihm umzugehen. Das ist aber etwas, was halt einfach über die Zeit entsteht, und das kann man auch nicht in ein, zwei Wochen übers Knie brechen, dass es dann einfach funktioniert. Und das war dann einfach auch so eine Sache, so ein Learning für mich, dass man auch, wenn man einen Wechsel hat, eben sich auch diese ein, zwei Monate Zeit eben geben muss, um halt eben auch zu wissen, wie die anderen Leute ticken, was passiert hier, wie ticken die Leute. Ich aber trotzdem schon gemerkt habe in der Vorbereitung, dass ich einfach auch mal auf die Geschäftsstelle gekommen bin, hier auch wissen wollte, wer arbeitet hier im Hintergrund, was sind das für Typen, kann man mit denen reden, kann man auch über Leute ein paar Sachen, was Handball angeht, ansprechen. Und da bin ich hier eigentlich immer auf sehr offene Ohren gestoßen, und ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht der schlimmste Typ, wenn er mal was anspricht, aber mir geht es einfach mehr ums Große und Ganze, und mich interessieren aber auch die Leute im Hintergrund. Also was passiert in der Jugend, kann man den Jungs auch mal was mitgeben? Und das ist etwas, das begeistert mich viel, viel mehr, weil selber war man ja früher in der ähnlichen Rolle als kleiner Spieler. Man hat auf die Autogramme gewartet der großen Stars, und diese Zeit möchte ich eigentlich den Jungen wieder zurückzugeben, um Vorbild zu sein, um eine Handballbegeisterung auch gerade bei den Kindern auszulösen.
Und damit sorgst du natürlich automatisch auch für ganz viel Wertschätzung, die du bekommst von den Fans, aber auch von deinen Mannschaftskollegen hier in Leipzig, die dich, glaube ich, genau dafür eben auch schätzen.
Hallo, liebe Annette. Über Domenico gibt's viel zu sagen, und ich glaube, da sind die Menschen, die ihn kennen, sich sehr einig, dass er ein absoluter Strahlemann ist, ein sehr, sehr positiver Mensch, der enorm viel investiert in den Sport, in sich als Mensch, und ein absoluter Vorbild, Musterprofi. Und auch neben dem Feld ist er einer, der ein offenes Ohr hat, der die Jungs mal zu einem Bierchen und einem Grillabend einlädt. Ich glaube, das ist so der Spieler, den sich jeder in der Mannschaft wünscht. Und ich bin echt froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben. Ich bin froh, dass ich mit ihm zusammenspielen kann. Allerdings würde unser Trainer wahrscheinlich sagen, eine Mannschaft voll mit Ebbos, das würde ein bisschen nervig werden. Also bei jeder Videoansprache spricht er ihn nochmal drauf an, ob er irgendwas sagen will, weil Ebbo immer noch irgendwas sagen will über die Mannschaften, über die Spieler. Aber er meint das alles nur gut, und das ist super witzig. Und Ebbo, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Mach weiter so, du bist ein sehr, sehr guter Sportler, und wir brauchen dich sehr in unserem Team. Ihr Lieben, habt viel Spaß weiterhin und bis bald.
Bist du so ein Schweinchen schlau, oder was?
Das jetzt nicht, aber vielen, vielen Dank für diese Nachricht, die war wirklich mega, mega schön, und das ist ja auch immer wieder schön, so ein Feedback auch zu bekommen, gerade aus der Mannschaft, weil das hört man vielleicht dann ab und zu selten, aber er hat viele Sachen zusammengefasst, wofür ich einfach auch lebe, und da gehört einfach auch die Mannschaft dazu. Ich alleine kann kein Spiel entscheiden, ich werfe keine Tore, ich kann hinten dafür sorgen, dass wir vielleicht ein paar Bälle oder Tore weniger bekommen, und ich kann auch einen Fehler eines Abwehrspielers ausbügeln, aber die Jungs müssen trotzdem schauen, dass sie vorne Tore werfen, aber wie kann ich die vielleicht noch unterstützen? Und da hat sich ja das Torwartspiel nochmal ganz anders verändert, bezüglich Tempospiel, zweite Welle. Tempospiel hier in Leipzig ist nochmal anders intensiv als zum Beispiel in Hannover. Je nachdem, wie schnell wir den Ball nach einem Gegentor oder nach einem Fehlwurf des Gegners rausbringen, hängt davon ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ob wir vorne ein Tor machen. Und das sind auch Themen, die hier sehr, sehr spannend sind. Aber das, was er anspricht mit super schlau, ist halt einfach auch meiner Videoanalyse geschuldet. Ich schaue vor jedem Spiel 3 bis 4 komplette Spiele von Anfang bis Ende auf Sportlounge. Und für mich ist es halt so, dass ich meine eigenen Wurfbilder mache, wo ich dann wirklich ein Blatt habe, ein DIN A4-Blatt pro Spieler, dann meine Striche mache und mir dann eben auch im Verlauf des Spiels einige Sachen eben auffallen. Und durch meine mittlerweile auch Bundesliga-Erfahrung gibt es eben Sachen, die mir dann auffallen oder die ich dann halt eben auch anspreche. Und es gibt nicht viele Jungs, die in der Videoanalyse bei Runa noch Themen ansprechen, aber wenn mir was auffällt oder ein Spieler nur das und das macht, dann ist es schon so, dass ich sage, ich muss das ansprechen. Es gab auch für den einen oder anderen Lacher, wo ich dann mal was wiederholt habe, aber das bin ich halt und deswegen gab es dann auch mal eine gute Stimmung in der Kabine, also von dem her nehme ich das mit Humor.
Ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass du ein absoluter Teamplayer bist, ja. wenn du deine Erkenntnisse mit den anderen teilst.
Definitiv.
Wann gab es den letzten Grillabend im Hause Ebner?
Der ist jetzt leider schon ein bisschen her. Also ich habe einmal kurz nach dem Einzug eingeladen. Da kamen dann 6-7 Spieler. Und dann kurz vor Saisonstart habe ich nochmal die komplette Mannschaft eingeladen. Einfach weil ich das Gefühl habe, ich muss die Jungs nochmal besser kennenlernen. Man sieht ja dann auch, wer bleibt länger. Und wir hatten damals auch eine super coole Fragerunde mit einem Spiel gehabt, wo jeder auch ein bisschen was über sein Leben erzählt hat. Mhm. Und das war echt eine Sache, die ging unter die Haut und da haben wir uns aber auch nochmal besser kennengelernt. Deswegen sehe ich es eigentlich als sehr, sehr positiv und ich habe es eigentlich nächstes Jahr wieder vor, in der Saisonvorbereitung zu machen.
Was hast du noch vor mit dem SCDFK?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das Projekt des SCDFK lächzt ja eigentlich danach, irgendwann mal diese europäische Qualifikation zu schaffen. Profisport ist aber nicht planbar, weil man weiß es auch, es macht immer wieder einen Strich durch die Rechnung, Verletzungen, äußere Einflüsse wie Corona oder andere Themen und dementsprechend, ja, glaube ich, streben wir alle danach und das hat Carsten, glaube ich, immer in den letzten Jahren auch offensiv zwar formuliert, europäisch zu schaffen, man muss aber auch demütig bleiben und zu schauen, dass man die Basics nicht verliert und nicht nur den Fokus darauf legt und eine Niederlage hat noch nicht dafür zu suchen, was am Ende das Ergebnis ist. Und da betitle ich jetzt gerade unsere Saison wieder als Super Learning raus. Deswegen, ich glaube, der Traum wäre, europäisch also zu schaffen in den nächsten Jahren, aber ich kann nicht versprechen, wann wir das schaffen. Ich glaube, man probiert hier viel, auch gerade jetzt mit einem Hallenneubau, dass da die besseren Rahmenbedingungen da sind, aber ich glaube, trotzdem, dass Leipzig sehr, sehr viel Potenzial hat und gerade auch als Stadt für Spieler sehr interessant ist.
Was fehlt denn euch aktuell als Team noch, um europäisch spielen zu können? Konstanz, ein Thema aus der vergangenen Saison, ne, wenn wir die beiden Hinrunde und Rückrunde miteinander vergleichen?
Ich glaube, Konstanz und Heimstärke. Das sind so Themen, wo wir uns eigentlich gerade Anfang der Saison hingesetzt haben und das eigentlich als Ziele ausgegeben haben. Wir haben es jetzt dieses Jahr trotzdem nicht ganz geschafft, noch mehr Heimspiele zu gewinnen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil wir hier ein sehr, sehr tolles Publikum haben, auch eine sehr, sehr coole Stimmung. Aber gerade diese Konstanzthematik, also dass wir da Ende Dezember mit diesen 4 oder 5 Niederlagen raus aus dem Pokal, 4 Niederlagen in der Bundesliga starten, da hätten wir uns früher resetten müssen, um auch ein bisschen mehr zurück auf die Basics zu kommen, um da vielleicht zumindest wieder ein Spiel zu ziehen. Und das hängt uns jetzt natürlich hinterher.
Jetzt spielst du natürlich auf einer Position, die man vielleicht ein paar Jahre älter oder länger noch bespielen kann, als wenn du jetzt, keine Ahnung, Rückraum-Mitte-Shooter wärst oder Kreisläufer oder wie auch immer. Hast du dir für dich so ein altersmäßiges Ziel gesetzt, wie lange du Handball spielen willst?
Ja, also mein Ziel ist es eigentlich mindestens bis 40 auf dem Profi-Level spielen zu können. Ja, ich muss aber dafür auch sehr viel investieren, dass mein Körper einfach auch das durchhält, diese vielen Jahre. Aber wenn ich jetzt die letzten Jahre sehe, macht es mir einfach immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und ob das Laufen ist in der Vorbereitung, das gehört einfach dazu. Oder dann die Krafteinheiten oder auch die ja nicht so schönen Seiten am Profi-Handball. Ich habe darauf Bock und ich genieße das immer noch. Und diese Anerkennung, die man eben von den Fans, von den Leuten drumherum zurückbekommt, ist halt das, was mich total begeistert. Ja, von dem her, also bis 40 bin ich auf jeden Fall dabei und danach muss man einfach mal gucken, ob alles so hält und vielleicht kann ich ja sogar länger spielen, wer weiß.
Also mindestens 10 Jahre Domenico Ebner im Profi-Handball, idealerweise in der Liquimoli-Handball-Bundesliga. Heißt, wir haben noch ich würde sagen, so 3, 4 Gelegenheiten, dich wieder einzuladen in diesen Podcast. Spannend wäre es natürlich nächstes Jahr nach der WM. Da würde ich sehr, sehr gerne deine Erfahrungen und deine Erlebnisse mal hören. Damit schließen wir es erstmal ab. Dein Leben, dein Weg als Handballer bis hierher nach Leipzig. Machen eine ganz kurze Pause und gehen dann rein in unseren letzten Teil, die 7 schnellen Fragen. Hand aufs Herz. So, dann sind wir wieder zurück bei Hand aufs Herz mit Domenico Ebner, der uns spannende Lebensgeschichten von sich erzählt hat. Machen wir vielleicht nachher auch am Ende nochmal kurz rum, welche Botschaft wir unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen. Aber wir machen jetzt erstmal die 7 schnellen Fragen. Pizza oder Pasta?
Pizza.
Sehr gut. Wem drückst du bei der Fußball-EM die Daumen? Deutschland oder Italien?
Mich würde es einfach freuen, wenn beide ins Finale kommen und dann soll der Bessere gewinnen. Also da bin ich relativ diplomatisch.
Hier steht nämlich als Nachsatz, ich soll dich nicht rausreden lassen. Wem drückst du die Daumen, wenn beide im direkten Finale stehen? Warst du gut drauf vorbereitet?
Ja, ich glaube, aktuell würde ich es den Deutschen sehr, sehr gönnen.
Heim-EM,
Toni Kroos vor allen Dingen mit dem Karriereende. Deswegen, das wäre einfach auch für Deutschland wieder eine Riesensache und auch gerade diese Thematik, stolz für die Nation zu sein, merkst du ja immer wieder. Und da wäre so ein Finale natürlich für die Deutschen extrem wichtig. Mhm.
Welchen italienischen Nationalspieler sehen wir irgendwann mal in der Liquimoli Handball-Bundesliga?
Also ich habe einen, ich glaube er ist 17 oder 18 oder mittlerweile 19, das ist Tommy De Angelis. Das ist ein Linksaußen, der sehr, sehr, sehr talentiert ist. Er erinnert mich auch an, größere Spieler, die jetzt auch in der Bundesliga schon spielen, und ich glaube, er hat sehr, sehr großes Potenzial. Ist körperlich noch nicht gut, aber ich glaube, er ist jemand, der in den nächsten Jahren vielleicht in der Bundesliga auftauchen könnte.
Werden wir mal schauen, ob der den Weg nach Deutschland schafft. Gibt es einen Verein, wo du sagst, da würde er besonders gut hinpassen?
Puh, das ist schwer zu sagen. Ja. Das weiß ich jetzt noch nicht.
Kennst ja auch genau. Nicht jeden. Kennst ja auch nicht jeden Verein.
Genau.
VW Scirocco oder VW Bus?
Früher VW Scirocco, zukünftig eher VW Bus.
Genau, Scirocco ist dein absolutes Traumauto immer gewesen, wolltest du immer mal fahren, aber jetzt, wo es Richtung Familie und so weiter geht, dann vielleicht doch eher der Bus, um alles unterzukriegen.
Genau, also es war dann so, in den jungen Jahren bis 25 war der VW Scirocco für mich so ein Traumauto, der sehr viele Emotionen mitliefert. Und mittlerweile habe ich den Zwischenauto sozusagen, den Cupra Formentor. Mhm. Das ist ein genauso tolles Auto, der sehr viel Sportlichkeit mitbringt und macht sehr, sehr viel Spaß, aber zukünftig dann natürlich der Bus für Urlaube oder eben Family.
Sehr gut. Welche Stadt ist die schönste in Italien?
Oh, boah, da kann ich gar keine Bewertung wirklich abgeben, weil viele Orte haben ihre Begeisterung. Also ob Venedig, Mailand, Rom, ich war noch nicht auf Sardinien, da bin ich jetzt diesen Sommer, oder auch Neapel oder unten Bari, wo eben meine Mutter herkommt. Ich bin einfach gerne in Italien. Das würde ich eher so beschreiben, statt einen Ort wirklich festzulegen.
Ja, und zwar nicht aufgrund des Ortes, sondern einfach aufgrund der Lebenskultur,
Genau,
Lebensfreude.
Richtig, ja.
Spielst du Start 7, den Handball-Fantasy-Manager?
Ja.
Okay, wen würdest du aufstellen aktuell?
Puh, also im Tor auf jeden Fall Milos Saveljev. Ich glaube, er spielt eine der konstantesten Rollen in der Bundesliga. Und von dem her ist er auf jeden Fall der Torhüter schlechthin. Willst du die komplette Start 7?
Na klar.
Puh, da muss ich mir jetzt Gedanken machen. Also Rückraum links auf jeden Fall Julian Köster, der ist auch bei mir im Team. Rückraum Mitte, klar natürlich. Rückraum rechts zwischen Viggo Kristiansson und Franz Semper. Ich denke, die spielen beide gerade eine sehr, sehr gute Runde. Rechts außen Hans Lindberg und am Kreis wird es dann Johannes Goller.
Und die abschließende Frage in dieser Rubrik, wen würdest du uns mal als Gast empfehlen? Das fragen wir jeden, mit dem wir gesprochen haben. Da war schon der ein oder andere heiße Tipp dabei.
Ja, ich glaube, durch meine Vergangenheit und weil ich wusste, dass die Frage kommt und ich jetzt auch
gut drüber nachgedacht.
Genau, letzten Tage ja in Bietigheim kurz verweilt habe, wäre, glaube ich, einer der größten Persönlichkeiten jetzt im Handball mit Ica Romero, der jetzt den Aufstieg geschafft hat. Ich habe eine tolle Nachricht von ihm bekommen nach dem Aufstieg, wie stolz er auf seine Mannschaft ist. Und ich glaube, das wäre ein toller Gast hier in dem Podcast, auch einerseits von seiner Karriere zu erzählen, aber andererseits auch jetzt der Umsprung in das Trainergeschäft, wie war der Anfang, der war nämlich nicht ganz einfach, aber jetzt dann eben das Ziel erreicht zu haben und dass dann auch noch Carlos Ortega, sein Lehrvater, dann eben beim Aufstiegsspiel vor Ort ist, ich glaube, das hat ihn auch nochmal riesig gerührt und da sollte er mal selber davon erzählen.
Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den schreiben wir uns auf jeden Fall auf unsere Liste für die neue Saison. Domenico, lass uns, weil da waren ganz, ganz viele Sachen drin, die ich wahnsinnig wichtig finde, lass uns das vielleicht abschließend nochmal kurz irgendwie zusammenfassen. Der Handball war für dich eine zweite Heimat, war ein Zufluchtsort, weil es dir vor allem in der Schule nicht gut ging, weil du schlecht behandelt worden bist von Mitschülern. Was würdest du deinem Sohn oder deiner Tochter raten, wenn sie irgendwann in derselben Situation ist, in der du damals gewesen bist?
Ja, ich glaube, frühzeitig Hilfe zu suchen und den Fokus dann aber auch zu haben auf Sachen, die eben Spaß machen, die Begeisterung für einen selbst eben ausstrahlen. Wenn man mal jeden Tag aufsteht und mit einer schlechten Laune aufsteht, dann macht man das nicht mehr mit einem Gefühl, dass du Lust darauf hast, dann machst du das aus Zwang. Und wenn du aber aufstehst und eine Freude dabei hast bei dem, was du machst und das auch ausstrahlen kannst, dann ist es eigentlich keine Arbeit mehr, sondern dann machst du das einfach und das siehst du dann jeden Tag, wie diese Person auftritt, macht, tut und das wird dann andere Leute hoffentlich auch beeinflussen.
Und was geben wir abschließend denen noch mit auf den Weg, die andere Leute abwerten?
Die abwerten.
Also die Täter sind?
Ja, einfach jede Person hat es verdient, respektiert und respektvollen Umgang zu erfahren. Und das ist, glaube ich, so die Message, Respekt. Respekt zeigen, Respekt ausstrahlen, das ist ganz, ganz wichtig.
Und das Schöne ist, dass wir genau das ja eben alles als sehr, sehr wichtige Werte im Handball haben und immer wieder finden und deswegen ja auch, glaube ich, beide sehr, sehr froh sind, einfach in dieser Handballwelt unterwegs zu sein und zu leben.
Total. Domenico,
ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, dass du uns mitgenommen hast auf deinen ungewöhnlichen Weg als Spätstarter im Profi-Handball und ich bin echt gespannt, was wir in den letzten oder in den nächsten 10 Jahren noch so alles von dir erleben werden. Danke dir.
Ja, vielen Dank dir auch, Annett. Sehr, sehr angenehm und auch großen Respekt für dich, weil die Themen waren auch nicht ganz einfach. Vielen, vielen Dank.